Mein Name ist Oliver Hahn und Lukas beginnt den Einstieg. Darfst.
Echt jetzt?
Ja, du darfst.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und wie immer sitze ich hier mit Oliver Hahn zusammen.
Hallo, Lukas.
Hallo. Wir lesen nach wie vor Bram Stokers Dracula aus dem Jahre 1897. Nur fürs Protokoll, wir haben uns die Version aus dem Fischer Verlag geholt und machen das ja immer in Etappen, kann man sagen. Und in dieser Episode sind die Kapitel 21 bis 23 dran. In unserer Version sind das die Seiten 359 bis 409. Und bevor der Olli uns erzählen wird, was jetzt hier passiert ist in diesen Kapiteln, die wir gelesen hatten, werde ich euch so ein bisschen nochmal einführen, was ist eigentlich Dracula, was ist bisher passiert, werde euch so einen kleinen Recap geben und damit fange ich jetzt einfach an. Und man muss dazu erstmal sagen, dass Dracula ein Buch ist, das seine Handlung in der Form eines Briefromans entfaltet, der aus Tagebucheinträgen, Briefen, Zeitungsberichten und anderen Schriftstücken zusammengesetzt ist. Im Zentrum steht zunächst Jonathan Harker, ein junger Engländer, der nach Transsilvanien reist, um dem geheimnisvollen Grafen Dracula eine Immobilie in London zu vermitteln. Was als nüchterne Geschäftsreise beginnt, nimmt rasch unheilvolle Züge an. Während Dracula seine Abreise vorzubereiten scheint, wird Harker immer deutlicher, dass er im Schloss des Grafen ein Gefangener ist und so bleibt er schließlich zurück, während Dracula mit der Demeter nach England aufbricht. Demeter fürs Protokoll ist dieses Schiff, auf dem er gefahren ist, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder vielleicht hier einsteigen gerade bei uns in Dracula. Mit einem Schauplatzwechsel nach England verschiebt sich der Fokus zu Mina Murray, Harkers Verlobter, und ihre Freundin Lucy Westenra. Beide Frauen bewegen sich im bürgerlichen Umfeld des viktorianischen Englands. Parallel dazu werden uns Einblicke in die psychiatrische Klinik von Dr. John Stewart gewährt, wo ein Patient namens Renfield mit seiner bizarren Leidenschaft für das Verschlingen kleiner Lebewesen eingeführt wird. Und der, so lässt sich der Verlauf der Geschichte erahnen, eine gewisse Verbindung zu Graf Dracula zu haben scheint. Als Mina Lucy im Küstenort Whitby besucht, mischt sich erstmals Idyll mit Bedrohung. Ein Zeitungsbericht über ein unbemanntes Schiff, das während eines Sturmes an die Küste gespült wird, kündigt die Ankunft des Fremden an. Damit einhergehend nimmt Lucys nächtliches Schlafwandeln bedenkliche Ausmaße an. Schließlich beobachtet Mina, wie Lucy des Nachts den Friedhof aufsucht und ein unheimliches Wesen über ihr thront. Die Kreatur verschwindet, doch scheint sie mysteriöse Bissmale an Lucys Hals hinterlassen zu haben, wodurch diese zunehmend schwächer wird und einer rätselhaften Krankheit verfällt. Dr. Stewart, der sich um Lucy kümmert, zieht den aus Amsterdam angereisten Professor Abraham van Helsing hinzu, der bald erkennt, dass Lucys Zustand jenseits medizinischer Erklärbarkeit liegt. Trotz aller Bemühungen stirbt Lucy und wird in der Gruft ihrer Familie beigesetzt. Doch van Helsing zweifelt daran, dass mit der Beerdigung alles vorbei ist. Ein Zeitungsbericht bestätigt seine düstere Vermutung. Eine blutige Dame wandert nachts durch die Straßen und attackiert Kinder. Van Helsing ist überzeugt, dass es sich dabei um Lucy handelt. Mit Dr. John Stewart, Arthur Holmwood, Quincy Morris und dem Schloss Dracula entflohenen Jonathan Harker stellt er sich der auferstandenen Vampirbraut entgegen und erlöst sie von ihrem ewigen Treiben auf Gottes Erde. Gemeinsam beginnt die Gruppe nun, Draculas Spur in London zu verfolgen. Ein erster Heist in einer von Draculas ausgemachten Unterkünften bleibt erfolglos. Währenddessen jedoch wird Mina von einem nächtlichen Besuch des Grafen heimgesucht. Ob dies ein Traum war oder Realität, bleibt ungewiss. Doch bei Mina scheinen sich ähnliche Symptome einzustellen, wie einst bei Lucy Westenra. Schließlich stößt Jonathan bei seinen Nachforschungen auf ein weiteres Versteck des Vampirfürsten im Herzen Londons. Ein mysteriöses altes Haus mit einem langen und steilen Treppenaufgang. Wenn das, meine ich, nach einem Showdown schreit. Doch zunächst gehen wir zurück in die Klinik von Dr. Stewart, in welcher Renfield einen Unfall gehabt zu haben scheint und blutüberströmt am Boden liegt. Dr. Stewart eilt zu ihm.
Nun geht es um die Kapitel 21 bis 23 und darum, worüber wir denn später reden werden. Dr. Stewart findet Renfield schwer verletzt in seiner Zelle. Sofort lässt er den Wärter Van Helsing herbeirufen und auch Quincy Morris sowie Arthur Holmwood allen herbei, alarmiert durch den Lärm und Tumult. Renfield, schwer atmend und mit gebrochenem Körper, berichtet ihnen von einem Traum. Er erzählt, dass Dracula in Gestalt eines Nebels zu ihm gekommen sei und ihn um Einlass gebeten habe. Der Graf habe ihn mit Visionen all jener Dinge verlockt, nach denen Renfield sich sehnt. Fliegen, Falter, Ratten, Hunde. Alles Leben, das rotes Blut in sich trägt. Schließlich habe Renfield nachgegeben und Dracula hereingelassen. Dabei sei ihm ein Geruch aufgefallen. Der Geruch von Mina Harker. Als Mina später bei ihm war, habe er ihre Blässe gesehen und sofort gewusst, dass Dracula ihr das Leben aussauge. In einem letzten Versuch, den Grafen aufzuhalten, habe Renfield ihn gepackt und zu Boden zu ringen versucht. Doch Dracula sei zu stark gewesen und habe ihn mit übermenschlicher Kraft zu Boden geschleudert. Van Helsing und Dr. Seward greifen daraufhin entschlossen nach der Tasche mit ihren Schutzutensilien, Kruzifixe, Knoblauch, Hostien und eilen zu Minas Zimmer. Dort finden sie Jonathan bewusstlos in einem der Betten. Im selben Moment sehen sie Dracula, der Mina zwingt, von seinem Blut zu trinken. Van Helsing hält ihm das Kruzifix entgegen, worauf der Graf als Nebel durch die Tür entweicht. Während Quincy und Arthur das Haus und den Garten nach Dracula absuchen, kommen Mina und Jonathan zu Bewusstsein. Beide stehen unter Schock und sind von Panik ergriffen. Van Helsing und Seward bemühen sich, sie zu beruhigen. Arthur entdeckt unterdessen, dass Dracula alle Manuskripte, Notizen und Phonographenaufnahmen zerstört hat. Einzig die doppelten Abschriften im Tresor sind unversehrt geblieben. Renfield stirbt noch in derselben Nacht an seinen Verletzungen. Quincy beobachtet, wie eine Fledermaus aus Renfields Fenster entflieht, diesmal jedoch nicht in Richtung Haus Carfax, sondern zu einem anderen Unterschlupf. Die Männer erkennen, dass sie nun Mina wieder vollständig in ihre Arbeit einbeziehen müssen. Keine Geheimnisse mehr. Gemeinsam legen sie geweihte Hostien in die Kisten mit Erde im Hause Carfax, um diese zu entweihen. Anschließend fahren sie mit dem Zug nach Piccadilly, wo sich eines von Draculas weiteren Häusern befindet. Dort treten sie gegenüber einem Schlosser als rechtmäßiger Eigentümer auf, sodass dieser ihnen die Tür öffnet. Im Inneren finden sie Dokumente über Draculas übrige Verstecke und weitere Kisten mit Erde, die sie ebenfalls mit Hostien sterilisieren. Arthur und Quincy machen sich auf den Weg, um auch die übrigen Zufluchtsorte Draculas unschädlich zu machen. Während Van Helsing, Seward und Jonathan warten, spricht Van Helsing darüber, wie sehr Dracula im Laufe der Zeit zu lernen scheint. Sein Ziel, so mutmaßt Van Helsing, sei es, der Vater und Schöpfer einer neuen Art von Wesen zu werden. Ein Telegramm von Mina erreicht sie noch während des Gesprächs. Sie warnt, dass Dracula Carfax verlassen habe und sich auf dem Weg zu ihnen befinde. Kurz nach der Rückkehr Arthurs und Quincys in das Haus Piccadilly trifft auch der Graf dort tatsächlich ein. Die Männer versuchen ihn zu überwältigen, doch ihr unkoordiniertes Vorgehen ermöglicht ihm die Flucht. Erschöpft und entmutigt kehren sie zu Mina zurück, um sie in der kommenden Nacht zu bewachen und vor einem weiteren Angriff zu schützen. Der Tag war nicht so erfolgreich, wie sie gehofft hatten. Und eine der Kisten mit Erde bleibt weiterhin unauffindbar. Am Morgen bittet Mina Van Helsing, sie zu hypnotisieren. Durch die seltsame Verbindung, die sie seit Draculas Angriff zu ihm spürt, kann sie während der Trance seine Gedanken und seine Umgebung wahrnehmen. Dabei erfährt die Gruppe, dass sich die letzte Kiste an Bord eines Schiffes im Hafen von London befindet und dass der Graf bereits seine Flucht aus der Stadt vorbereitet. Und damit öffnen wir die Runde für alles, was uns aufgefallen ist.
Ja, also ich kann von meiner Seite aus sagen, das war für mich mit die geilste Passage, die wir bisher gelesen haben.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Also diese, also erstmal diese ganze Atmosphäre rund um Renfield drumherum, auch die Erzählung zwischendrin, aber vor allem diese beiden großen Konfrontationen mit Dracula, die so wunderbar vorbereitet werden aus meiner Sicht, mit ja. So einer Langsamkeit, es wird richtig schön atmosphärisch, viele Beschreibungen und sowas und teilweise auch dann die Konfrontation an sich, die sehr minutiös beschrieben werden, gerade die zweite, wenn es um diese Kampfsituation reingeht und so, ne? Das empfand ich als ziemlich, ziemlich cool und wir bekommen ja auch Dialog von Dracula selbst zu hören. Ja. Und da müssen wir später noch mal ein bisschen drüber reden, weil das so ein bisschen meinen Blick auf ihn nicht verändert hat, aber so ein bisschen noch mal angereichert hat, sage ich mal.
Also wir haben ja unterschiedlich das bekommen. Ne? Also wir erinnern uns ja, wir haben so Szenen, die sind bei, also die, gerade die Anfangsszene mit Jonathan, die war sehr stimmungsvoll und das, was man so als Gothic Horror irgendwie so beschreibt, so prototypisch, war richtig gut. Und dann hatten wir irgendwann zwischendurch Kapitel, bei denen ging es irgendwie eher um hauptsächlich Exposition oder hauptsächlich darum, diese Leute vorzustellen. Und hier hatten wir irgendwie von allem so ein bisschen. Ja, wir hatten diese Auflösung von Renfield, dieses Drama um Renfield, das wussten wir vorher auch noch nicht. Dann hatten wir diese Hektik und Panik, jetzt ist er drinne, das muss irgendwas erledigt werden. Dann hatten wir die Konfrontation, wir hatten dieses, na, schon so ein bisschen Gefühl, Ocean's Eleven-Style-Gefühl, als sie diesen Schlosser versucht haben, also zu überreden, das ist jetzt unser Haus. Sowas hatten wir. Also, das war so, Mina ist zu Hause im Headquarter und gibt die Nachricht weiter, Achtung, er kommt, ja, so. Und dann waren noch Diskussionen innerhalb der Gruppe, Jonathan macht sich Sorgen, Mina macht sich Sorgen, Van Helsing hält das irgendwie, also die Dynamik innerhalb der Gruppe war schon irgendwie cool, lebhaft. Und dann, dass jetzt plötzlich richtig was passiert, ne? Absolut. Und wir hatten das von allem so ein bisschen, und es hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Absolut. Gehen wir es mal Stück für Stück durch. Bitte. Vielleicht. Ja, einfach. Sehr gerne. Ich würde am ehesten erstmal über die Passage mit Renfield sprechen. Ja. Das ist ja der Beginn dieser Passage, die wir gelesen haben. Und ich fand es ganz interessant, dass Renfield hier für meine Begriffe richtig als so ein mitleiderregendes Wesen aufgestellt wird. Ne? Also wir haben generell diese Entstellung, es wird gesprochen von Körperteilen, die keinen Zusammenhang mehr haben, also nach dem Angriff, den Dracula auf ihn verführt hat. Er ist wie niedergeschlagen, sein Kreuz ist gebrochen, was ich eine schöne doppeldeutige Symbolik fand, wie auf der einen Seite sein Körperkreuz sozusagen, auf der anderen Seite auch so, ne, das christliche Symbol, was sozusagen.
Also in den Himmel kommt er nicht mehr.
In den Himmel kommt er nicht mehr, ganz genau. Und das alles wird ja, ist sehr mitleiderregend, weil er wirklich hier auch als so eine Sklavenfigur nochmal gezeigt wird, weil ja hier auch deutlich wird, dass, also durch seine Erzählung dann, dass Dracula ihm diese ganzen Tiere ja tatsächlich geschickt hat, richtig? Ne?
Das habe ich auch so verstanden. Ja. Also von den ganzen Fliegen, die wir so, von denen wir so gehört haben, und Insekten, die sind nicht einfach so gekommen.
Ja, genau, ja.
Er wurde gefüttert sozusagen.
Was gar nicht so klar war am Anfang, ne?
Nee, also überhaupt nicht.
Ist, ne? Ja. Also man dachte wirklich vielleicht, die kommen dann halt so in diese Zelle rein und sowas, und das ist ganz natürlich irgendwie und so, ne? Und das ist keine Ahnung, was da für biologische Prozesse bei Fliegen passieren, dass sie, oder für gesellschaftliche Prozesse, dass sie dann ihren Nachkommen oder ihren Vorgänger nachkommen oder sowas, keine Ahnung, ne? Aber das, in dem Fall ist es wirklich, sind sie wirklich gesendet worden von Dracula. Und auch ansonsten ist das sehr mitleiderregend durch verschiedene Elemente, ne? Also auch, dass er Durst nach Wasser hat, ne? Dass in einem Moment sein Gesicht auch aufheitert. Man merkt wirklich diese, man hat wirklich ein Gefühl für dieses verletzte, entstellte Gesicht, wie da nochmal so ein Lächeln hervorgedrückt wird, ne, in einem Moment und so. Das ist wirklich, und dann da auch davon, dass halt gesprochen wird von Todesangst, die er hat und sowas, ne, das ist schon.
Und die Gruppe, die sich dann auch in dem Moment auch um ihn sorgt, ne? Also Dr. Seward, der sie ja sagt, dann, der schickt, glaube ich, jemanden los und holt irgendwie den Brandy oder irgend sowas.
Ja, ja, genau.
Ja? Richtig, ja. Und vorher war es immer nur so, naja, ach, der Renfield wieder, weißt du, haltet Abstand und naja. So, aber jetzt ist er, der liegt dann da, kann im Grunde sich nicht mehr bewegen, so habe ich es verstanden.
Ja, ja, genau.
Blut überströmt, kann gerade noch so seine letzten Sätze oder seine letzte Geschichte erzählen. Und Dr. Seward daneben und sieht im Grunde, dass er das Opfer von Dracula geworden ist.
Genau. Und gleichzeitig hat er noch eine Zwangsjacke an. Also er bittet ja auch darum, dass die Zwangsjacke abgenommen wird. Ja. Und das macht das ganze Bild auch nochmal so ein bisschen boshafter, dass er auch so in seinen letzten Momenten quasi auch noch ein Gefangener, nicht nur des Grafen sozusagen war vorher, sondern auch dadurch, durch dieses Irrewerden, ein Gefangener der Gesellschaft im Endeffekt so, ne? Oder jemand, der eingeschränkt werden muss, um niemand anderem Schaden zuzufügen, ne? Also dieses doppelte Gefangensein und so, und dieses, das fand ich. Das
muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. Der hat eine Zwangsjacke noch angehabt.
Der hat eine Zwangsjacke angehabt, ja.
Aber wie hat der denn versucht, den Graf Dracula zu greifen? Zu packen.
Vielleicht wurde er, gute Frage eigentlich jetzt im Nachhinein.
Also ich habe den nicht mit Zwangsjacke gesehen, deswegen wundert es mich gerade.
Er bittet auf jeden Fall darum, ob die ihm nicht abgenommen werden kann. Ich weiß nicht, ob sie ihm dann im Nachhinein, aber das wäre ja so ein bisschen unnötig.
Ist das die Zwangsjacke als solche oder ist das so die Zwangsjacke als Bild von wegen, ich bin gar nicht verrückt? Du kannst mich doch halt einfach freilassen. Nimm mir die Zwangsjacke ab und lass mich. Weißt du, was ich meine?
Also ich habe schon.
Gib mir die Absolution, dass ich nicht irre bin.
Ich habe schon als das.
Ach so, okay.
Kleidungsstück in Anführungsstrichen verstanden. Okay. Also als Kleidungsstück. Also ja, also als den physischen.
Okay, Gegenstand, aber ja. Na gut.
Aber das stimmt, ja, das fällt mir jetzt
also
erst auf.
Also entweder ist es ein Logikfehler in sich oder es ist etwas, was man ja, was wir ja Renfield auch mal so ein bisschen unterstellt haben, dass nicht alles ganz so stimmt, was er sagt.
Ja.
Weißt du? Und dass er vielleicht so auf die letzten Meter, die er noch hat, irgendwie vielleicht so sein Gewissen, seine Seele reinwaschen möchte, indem er vielleicht der Gruppe einfach sagt, Leute, ich habe versucht, ihn zu bekämpfen und nicht nur reingelassen.
Ja, so,
wirklich.
Ja. Das kann natürlich sein, ja. Richtig.
Es wäre theoretisch genauso plausibel, wenn Renfield den einfach reingelassen hat, Dracula kommt rein, bricht ihm einfach, weil es Dracula ist und er jetzt keinen Nutzen mehr hat, Renfield, schleudert den da durchs Zimmer und dann ist Feierabend.
Ja.
Ohne dass der jetzt probiert hat, den anzugreifen, weil ja, nachweisen kann man das jetzt nicht.
Ja, richtig. Ja, ja das, ja, aber gute Frage. Also es wird tatsächlich währenddessen nicht aufgefallen. Aber anscheinend hat er eine Zwangsjacke angehabt.
Okay.
Also, vielleicht auch nicht, dann wer weiß, ne? Und das ist ja, ich finde, diese ganze Passage geht vorher, bevor er im Prinzip diese ganzen Vorgänge erzählt und sowas, mit einer ziemlich schönen Etablierung von Spannung einher. Also durch verschiedene Beschreibungen, dass Renfield Antworten erstmal grundsätzlich liefern könnte. Er ist ja erstmal bewusstlos oder schläft, ne? Das dauert ja alles so ein bisschen. Und dass diese Dauer sehr schön erfahrbar gemacht wird durch biologische Beschreibungen im Prinzip. Zum einen von Renfield, von dem immer wieder das Atmen beschrieben wird und das Röcheln, das, was teilweise dort einherkommt, was ihn auch so ein bisschen bedauernswert macht in diesem Sinne. Und auch aber, dass die anderen Figuren drumherum die Spannung nicht erwarten können. Ne? Also ich glaube, das wird aus der Sicht von was Jonathan oder Dr. Stewart geschildert. Aber von einem von beiden auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall beschrieben, dass währenddessen der Herzschlag immer stärker wird, dass das Blut in die Schläfen eindringt.
Ich glaube, es ist Dr. Stewart. Mhm.
Dr. Stewart, ja. Und das aber die, und das grundsätzlich auch diese ganze Atmosphäre dieser Runde von einem unerträglichen Schweigen gekennzeichnet ist. Ne? Also alles, das dauert alles und das wird sich hier in dieser Passage auch noch durchziehen, dass wir Passagen haben oder Momente haben, die sehr lange dauern in der Geschichte sozusagen drin, aber für uns sind das nur so ganz wenige Zeilen und trotzdem spüren wir diese Dauer so total großartig durch. Das fand ich total spannend, dass wir eigentlich nur ein paar Zeilen weiterspringen könnten und sind im Prinzip dann an dem Punkt, an dem wir sein wollen im Prinzip, ne? Aber diese Spannung wird so durch diese Elemente wunderbar rübergebracht, finde ich.
Ich fand es sehr schön als Bild, man hat sich das so gut als Szene vorstellen können. Weil manchmal hatte ich ja so in der Vergangenheit so Probleme, irgendwie Sachen zu verorten. Wo sind die jetzt? Wer ist jetzt da? Von wo gucken die? Hat das hier Haus jetzt eine Etage oder zwei Etagen? Hat es irgendwo eine Treppe oder was auch immer, ja? Und in dem Moment sehe ich das irgendwie, wie da die Gruppe da steht. Dr. Stewart ist drüber gebeugt und dann, ja, er liegt da. Und dann kriegen sie diese Information, dass Mina in Gefahr ist und im Grunde lassen die den dann liegen.
Ja, genau, richtig.
Also
ja,
der hat ja dann quasi auch seine Funktion für die erfüllt in dem Moment und sagen, ja, wir lassen die liegen und die stehen auf, holen ihre Sachen und gehen dann ab ins Zimmer. Es hat so ein, es ist so ein fließender Ortswechsel. Weißt du, es ist nicht so, oh ja, wir treffen uns dann in Piccadilly, alles klar, also stiegen sie in den Zug und fuhren nach Piccadilly. Nein, nein, die sind einfach im Haus selber, das findet da ja alles statt.
Ja, total. Und das findet in diesem Haus statt und ich finde es auch dahingehend noch ein bisschen tragisch, dass im Prinzip fast jeder da ist, außer Mina, also weil Mina natürlich zu Hause liegt und sich erholen muss und so weiter, aber das ist ja im Endeffekt die Person, für die er das alles gemacht hat. Er sagt ja an einer Stelle, dass er Dracula angreifen wollte, weil er verhindern wollte.
Du meinst Renfield jetzt?
Ja, ja, genau, ja, ja, okay. Renfield. Mhm. Weil er verhindern wollte, dass Dracula Mina nochmals aussaugt im Prinzip. Also wo man ja auch wieder so, das wird nicht klar ausgesprochen, aber wo man auch so eine Art Liebesmotiv erkennen kann, so, ne?
Irgendwas ist da.
Weil die kennen sich ja nicht wirklich lange von einem Gespräch, glaube ich.
Von dem wir nichts wissen, immer noch nicht.
Genau, von dem wir nichts wissen, aber trotzdem scheint da ja irgendwie eine Verbindung aufgebaut worden zu sein, die ihn dazu bringt, sich gegen seinen Herrn und Meister zu wenden in diesem Moment, ne?
Vielleicht ist es so ganz, also, fällt das Wort gerade nicht ein, so grundlegend so, beide sind irgendwie im Bann von Dracula und spüren dadurch eine Verbindung an sich, so über Dreieck, weißt du? Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Oder es soll so darlegen, Mina hat eine derartige Ausstrahlung, weißt du, so ein Charme, ein Charisma, was auch immer, eine Aura, dass das irgendwie so, dass man automatisch in ihren Bann in Anführungsstrichen gezogen wird, weißt du, so, dass man sie auf jeden Fall für etwas Besonderes hält. Weil Dracula scheint ja auch irgendwie eine andere Richtung bei Mina zu haben, weißt du, als bei einer Lucy zum Beispiel. Wirkt jetzt gerade erstmal auf mich, aber da können wir dann später nochmal drauf gucken.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage, ob das so ist. Müsste ich jetzt auch gerade mal drüber nachdenken.
Aber tatsächlich wissen wir noch nicht, was die besprochen haben, ne?
Nee, wissen immer noch nicht, was die besprochen
haben. Also das werden wir, glaube ich, auch nicht erfahren.
Vielleicht mal aus einem Tagebucheintrag von Mina später irgendwie. Vielleicht, wenn wir vielleicht einen Einblick dahin bekommen, dass sie irgendwann erfahren hat, dass Renfield gestorben ist, und vielleicht schreibt sie es dann in einem Tagebuch nieder oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Das könnte ich, ja, stimmt, das wäre möglich.
Später noch Thema wird. Falls Mina einen Tagebucheintrag bekommt, wovon ich eigentlich so ein bisschen ausgehe, aber eigentlich würde die Geschichte ja auch anbieten, dass sie jetzt gar nicht mehr selbst zu Wort kommt und nur noch dieses Interpretationsobjekt ist, was wir dann später etabliert bekommen, ne? Weil da können wir später noch drauf sprechen, aber sie ist ja jetzt quasi infiziert.
Ja,
was wir ja auch hier wirklich bestätigt bekommen, ne? Vorher war es ja so ein bisschen diese...
Sie ist blass, müde.
Ja, genau.
Erschreckt sich beim Aufwachen.
War es jetzt Traum oder Realität und so, ne? Aber hier bekommen wir ganz klar gesagt, sie wurde ausgesaugt.
Genau. Ja. Und wir haben das sogar als... wir hatten es auch gut also in die Zeit gebracht. Wir hatten ja diese Szene in der Vergangenheit, in der Mina besprochen oder gesagt hat, da war dieser Nebel, der draußen über den Hof gezogen ist und dann unten rein. Renfield hat getobt. Das könnte das vielleicht gewesen sein, diese Szene, ja? Mhm. Und der Nebel hat sich im Grunde Zugang zum Zimmer verschafft. Also der ist ja wirklich durch Renfield rein und dann durchs Haus oben zu Mina rein. Und das muss die Szene gewesen sein, die Renfield hier als Traum quasi gesehen hat und beschrieben hat. Und der Nebel kam und hat ihm dann...
Ja.
Was ich sehr interessant fand, war...
Ganz kurz noch, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja. Das ist ja etwas Ähnliches, was Mina uns später dann auch nochmal erzählt. Ne? Also wir bekommen ja auch nochmal so eine Sichtweise von Mina auf die Ereignisse, die danach kommen. Also es gibt ja danach diese Konfrontation mit Dracula.
Ja.
Und im Anschluss erzählt Mina uns ja noch so ein bisschen was dazu, wie es dazu kam und so. Und da erzählt sie ja das Gleiche nochmal im Prinzip in einer Art und Weise, dass sie Visionen von Tod, Vampiren, Blut, Schmerzen und Leid hat.
Mhm.
Und dass dann eben der Nebel eindrang und sich manifestiert hat in dieser Gestalt eines großen dunklen Mannes mit roten Lippen und weißen Zähnen und so. Ne? Und dann bekommen wir diese ganze Szene geschildert mit Jonathan und Mina in diesem Zimmer. Das bekommen wir im Nachhinein alles gesagt an die Konfrontation. Ja,
ja. Wenn du das jetzt so beschreibst, das könnte auch eine Beschreibung sein für jemanden, der Blackfacing betreibt, ne?
Ach so, wie meinst du das?
Naja, das sind ja so stereotypische Darstellungen,
ich glaube, schwarz gekleidet war in dem Fall.
Ja, ich weiß. Aber manchmal ist ja in den Geschichten ist der schwarz gekleidete quasi nur ein Bild dafür, dass es einfach ein POC ist, weißt du?
Ach so, ah, okay.
So, aber gut. Ja. Was soll ich noch sagen? Ach ja, was ich interessant fand, war, dass diese Falter und so alles reingeschickt wurde, das hatten wir gerade schon. Und es gab da diesen einen Falter, diesen Totenkopffalter, den er da so erwähnt hatte, auch mit diesem lateinischen Begriff und dass der da so wie für was Besonderes steht. Und dann dachte ich mir, warte mal, kennen wir doch. Wir kennen auch den Totenkopffalter.
Ja?
Fällt's dir ein?
Nee, gerade nicht, sorry.
Der Totenkopffalter war die Hinterlassenschaft von, wie heißt er? Schweigende Lämmer.
Ach so.
Der Killer.
Ach so.
Der auch Totenkopffalter in den Opfern hinterlassen hat.
Ich dachte, du meintest jetzt hier aus dem
Nein,
Roman.
Nein, Entschuldigung.
Ach
nein, nein,
so,
nein, nein.
Ja.
Nein, nein. Ich war nur letzte Woche, habe ich im Kino und habe Schweigende Lämmer nochmal gesehen und da gab es diesen Totenkopffalter.
Ach so, ja.
Ja, lustig. Das sind diese in den unterschiedlichen Verpuppungsphasen und das fand ich wirklich gut. Ich habe leider nicht nachgeguckt, ob das irgendwie eine Anspielung auf das hier sein soll. Weiß ich nicht.
Schwierig, ja. Aber es gab ja zumindest hier auch, wir haben ja das letzte Mal schon, als Renfield auf einmal so intelligent und eloquent war und so, haben wir ja auch schon die Beziehung zu Hannibal Lecter gezogen irgendwie, ne? Mhm. Also es scheint so gewisse Bezüge zu geben zwischen den beiden Werken.
Stimmt,
ne?
Ja. Und wir hatten ihm ja unterstellt, er macht den Hannibal Lecter-Move und stellt sich verletzt oder so, weißt du?
Ja, genau.
Um dann rauszugehen.
Richtig, was auch hätte sein können, aber...
Sind wieder auf einer Spur.
Ja. Vielleicht erleben wir ja noch, dass er doch am Leben ist und dann... weiß nicht, vielleicht so kurz vor der Beerdigung noch mal rausspringt und dann flieht. Oder
so, Leute, darf ich jetzt Teil eurer Gruppe sein?
Ja, genau. Zur Scooby-Gang dazugehören.
Ja, ja, genau. Ich finde es jedenfalls irgendwie schön, dass wir jetzt so einen Bogen abgeschlossen haben mit Renfield. Mhm. Und irgendwie können wir jetzt ein bisschen besser sagen, was er eigentlich für eine Rolle hatte. So, wir hatten ihm ja noch mehr unterstellt. Wir hatten ihm ja unterstellt, der bricht irgendwann aus. der lockt irgendeinen von denen in den Tod, ja. Aber da wir ja hier im 19. Jahrhundert sind, haben wir dem vielleicht zu viel zugemutet.
Das wusste Bram Stoker einfach noch nicht, wie man sowas schreibt.
Ja, der hat gesagt, erstmal irgendwo anfangen, hat er gesagt. Ja. Nicht gleich ganz oben. und im Grunde war er eigentlich in Anführungsstrichen der Türöffner zu dem, was dort in dem Haus passiert ist.
Ja, genau.
Ich frage mich gerade, war er das schon, bevor die Gang dort eingezogen ist? Oder erst danach?
Na, bevor die Gang dort eingezogen ist, ist in dem Haus selber eigentlich ja so gut wie nichts passiert, ne?
Also, ja, aber Renfield war ja schon da. Und ja, hat ja schon seine Fliegen gegessen.
Ja, genau, ja. Aber diese Beziehung gab es ja, zwischen ihm und Dracula gab es ja schon davor über lange Zeit, ne? Also ich habe das jetzt schon so verstanden, dass quasi schon als die ganze Geschichte noch in Whitby stattgefunden hat.
Ne? Ja, stimmt, als Gegenpol, das hatten wir.
Genau, währenddessen ist ja Renfield auch schon, hat ja auch diese ganzen seltsamen Handlungen schon verführt, hat die Tiere gegessen und so weiter und so fort und hat immer dieses wechselhafte Verhalten gehabt und so weiter und so fort. Und ich erkläre dieses wechselhafte Verhalten schon damit, dass er unter dem Einfluss von Dracula anscheinend stand und dass dort drunter eigentlich schon so etwas wie ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch
steht. Ja, klar. Ne? Ja. So, ne? Meine Frage ist dann, warum sollte Dracula, oder welches Motiv hätte Dracula, einen random Typen, Irren, da quasi in seinen Bann zu holen, obwohl da im Grunde ja nichts stattfindet, was Dracula interessieren könnte?
Ja, das würde, wenn dann, beinhalten, dass er irgendwie schon so eine Ahnung hatte, dass dieses Haus irgendwann wichtig wird für ihn, taktisch, ne?
Ja.
Und es ist ja generell relativ seltsam, wenn man sich überlegt, wie ist diese Verbindung ursprünglich mal zustande gekommen zwischen ihm und Renfield, ne? Weil theoretisch, er kann ja jetzt nicht, also sage ich jetzt so, aber ich sag mal, Dracula wird ja nicht jeden Menschen kennen, der in einer psychiatrischen Anstalt eingekerkert ist oder eingesperrt ist sozusagen und wird ja, ne, also diese Verbindung muss ja vorher irgendwie schon stattgefunden haben in einer gewissen Weise. Aber, ja, aber die Frage ist, warum er ausgerechnet hat.
Warum er und wie ist sie zustande gekommen? Weil wir haben ja keinen Indiz dafür, dass Renfield gebissen wurde. Und was wir bis jetzt wissen, ist, dass die Verbindung zu Dracula zustande kommt, wenn die Leute gebissen werden.
Ja, das stimmt.
Und nicht so aus heiterem Himmel so.
Oder er wurde irgendwann mal gebissen? Es ist nur niemandem so wirklich aufgefallen, dass er irgendwo zwei Bissmale hat am Hals. Wobei, das ist ein bisschen, wäre eine komische Erklärung.
Aber müsste es ihm dann nicht wesentlich schlechter gehen?
Er war ja immer schon so ein bisschen schwächlich, ne? Also er hatte schon diese Aggressionen auf jeden Fall drin. Aber ganz kurz noch, für mich wirkt es so, als seien diese Fliegen und Ratten und so weiter, die er bekommen hat, eher so ein am Leben halten, dass er seine vollkommenen Vampirkräfte entfalten kann und vielleicht wirklich zu einer Gefahr für Dracula wird.
Ja, und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen dieser Drang, den er hat, das hatten wir in der letzten Folge besprochen, dass er ja eigentlich so den Drang hat, weiter irgendwie, ich bin kurz davor, irgendeinen Menschen zu töten.
Ja.
Aber so irgendwas Menschliche in mir sagt, nee, mach das lieber nicht.
Ja.
Weißt du, so dieses Verlangen nach Blut ist schon da. Und ewigem Leben und dem höheren Leben und so.
Ja, genau. Und eine Befreiung in einer gewissen Weise auch generell, ne? So, also das hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal, dieses Befreiungsmotiv, was da drin steckt. Wo man ja nicht sicher ist, ob diese Befreiung wirklich auch was Gutes ist, in Anführungsstrichen, ne? Weil es ja sozusagen das ewige Durchschreiten der Hölle, also so wird das nicht beschrieben, aber so stelle ich mir das vor gerade, ist. Und dieses ewige Bleiben auf der Welt, ohne so etwas wie eine Erlösung zu finden und so, ne? Das wird ja auch durch Van Helsing einmal so ausgesprochen, glaube ich, dass das ja die Gefahr ist, die der Gruppe droht, theoretisch.
Genau.
Wenn sie scheitern sollten.
Genau, dass nicht nur ihre Körper sterben, sondern ihre Seelen im Grunde verdammt werden.
Genau, ja. Aber dass dieses, vielleicht ist es für Renfield auch dieses Motiv gewesen, dass das trotzdem für ihn besser ist, unter Dracula zu dienen in dieser Ewigkeit, als dass er sozusagen einfach stirbt, weil er weiß, dass er sowieso nicht in den Himmel kommt. Ne? Das war ja so dieses Motiv auch irgendwie, das wir beim letzten Mal.
Er war zumindest die Angst dabei, dass er nicht in den Himmel kommt.
Ja, genau, ja. Ja.
Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen, wie er vorher war.
Ja.
Das wissen wir nicht. Er könnte ja so ein windiger Typ gewesen sein.
Ja, ja, klar.
Der den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat oder was auch immer.
Ja. Was Renfield für mich generell irgendwie so ausgemacht hat, ist so dieser Zwiespalt, dass wir hier eine Figur haben, die sowohl in der menschlichen Welt gefangen wäre, Also als jemand, der in einer psychiatrischen Anstalt einfach
ansitzt. Im wahrsten Sinne des Wortes gefangen.
Im wahrsten Sinne des Wortes gefangen. Und der aber zugleich auch ein Sklave des Todes, des Teufels, des Dämons, von Dracula ist sozusagen. Ne? Und das macht so einen gewissen Zwiespalt aus, dass wir eben nicht nur diese Sklaverei durch Dracula haben, sondern eben auch diesen Gesellschaftsaspekt sozusagen, ne? Wie man mit psychiatrisch Kranken und so weiter umgeht und so psychisch Kranken umgeht und so weiter. Auf der anderen Seite diese Mitleidsfigur. Und das erklärt jetzt vielleicht auch zusätzlich so ein bisschen die Funktion oder eine weitere Funktion, die ich da drin sehe in ihm, wird eigentlich dadurch ganz gut hervorgebracht, durch das, wie wir jetzt über ihn reden, dass wir genug Informationen über ihn bekommen, um so ein bisschen über ihn reden zu können, aber eigentlich nie genug, um so richtig ein komplettes Bild von ihm zu bekommen. Und dadurch wird diese Figur über den Roman hinweg so ein Interpretationspunkt, so ein Anker, so ein Faszinosum, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen können, was uns so am Ball hält irgendwie, ne? In gewissen Passagen.
Ja, also wir haben hier klar gut und klar böse. Ja. Also die Scooby Gang ist natürlich klar gut und Drago ist natürlich klar böse.
Ja.
Und bei ihm weiß man es nicht. Dass der irgendwas ist der dazwischen. Der hat auf jeden Fall seine perfiden Sachen oder Momente und dann halt eben auch wieder nicht.
Genau, ja.
So, also er könnte ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da ist und riecht, dass der Dracula, sein Herr und Meister, auf Mina geht. Das wunderschönste Blümchen auf der Wiese, ja. Und dass er vielleicht auch irgendwie verliebt ist und sagt, nee, also das geht mir jetzt wirklich zu weit. Ja. Da überschreitet der Meister jetzt eine Grenze.
Ja.
Dem werde ich jetzt Einhalt gebieten. Ja.
Ja.
So. Und auch noch in dieser, mit dieser Erklärung dazu, naja, es wird ja irren nachgesagt, dass sie besondere Kräfte haben.
Ja, stimmt, ja.
Ich bin ja hier irre, offiziell.
Ja, genau.
Vielleicht habe ich ja richtige Kräfte, die dem irgendwie Herr werden.
Ja, absolut.
Hat er nicht.
Nee, hat er nicht. Nee.
Vielleicht war er nicht irre.
Ja, genau.
Nicht irre genug.
Ja, wirklich, ja. Und trotzdem zeigt das ja auch wieder diese Menschlichkeit, die da drunter noch steckt. Ne?
Und das ja, ist und so, das meine dieses, ich. Das ist ja dann so ein plötzlicher Wandel. So, also, das ist so schön. Man fühlt ja so mit und denkt, ach ja. Mensch, doch, mein Renfield. Jetzt hat er es doch.
Ja.
Das ist der Renfield, den wir gerne haben wollen.
Ja, genau. Ja. Und das mit so einer Figur, die vorher noch teilweise Werther mal angegriffen hat, auf Dr. Stewart losgegangen ist, Ratten gegessen hat, Fliegen gegessen hat und so. Ne?
Ja.
Also, deswegen, ich bin jetzt nicht so ganz drin in der, also überhaupt nicht drin in der literaturwissenschaftlichen Darstellung von psychisch eingeschränkten Menschen sozusagen.
Ja.
Aber ich würde jetzt mal vermuten, so Ende 20. Jahrhundert, also wenn ich mir vorstelle, wie heute manche Menschen über Leute reden, die diese Einschränkungen haben, ne, dann klingt das für mich ganz schön fortschrittlich für die damalige Zeit, ehrlich gesagt. Ne?
Ja.
So. Also diese einer Figur, diese Ambivalenz zuzugestehen, sage ich mal. Ne? Es ist eben nicht nur schlecht und es ist nicht nur einfach eine Krankheit, die wir wegsperren müssen sozusagen,
so.
Sondern wirklich dieses Erkennen von der Menschlichkeit dort drin und einer Ambivalenz dort drin, das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
Okay, du bist jetzt in der Zeit vom Buch, meinst du jetzt?
Ja, ja,
okay,
ja.
Sind das wir denn nicht im 19. Jahrhundert? Wir sind im 19. Jahrhundert, oder?
Ja, Ende 19. Jahrhundert, genau.
Ja, okay,
1897, du hast recht, ja.
Genau, okay, gut. Ja. Alles klar, nur, dass wir uns richtig verstanden haben.
Ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich finde es immer schön, ich finde Figuren interessanter, wenn es nicht ganz klar ist, ob sie jetzt schwarz oder weiß sind, gut oder böse sind, für die oder die Fraktion oder was auch immer. Das macht die irgendwie so ein bisschen spannender.
Ja.
Ja. Klar. Man weiß immer nicht so richtig, okay, was bringt denn der nächste Besuch bei Renfield?
Ja, ja, genau.
Wo ist er denn jetzt gerade? Ja, unterwegs.
Ja, absolut.
So, aber offensichtlich ist das Thema mit Renfield jetzt abgehakt.
Ja.
Ich hoffe ja wirklich, du hast recht und es gibt einen kleinen Recap von Mina noch.
Ach so, dass wir das in einem Tagebuchantrag oder
ja,
so
vielleicht, lesen, ja. Dass sie vielleicht nochmal kurz so in drei Sätzen ihre Verbindung erklärt oder so.
Und das wird nur ganz kurz angedeutet und bleibt so ein Faszinosum
für uns.
Das finde ich auch
so.
Gut, tatsächlich, ja. Aber da kann ich ein bisschen vorgreifen im Prinzip, weil wir ja jetzt wissen, dass Mina gebissen wurde, im Prinzip.
Ja.
Und bevor wir vielleicht zur Konfrontation mit dem Grafen kommen, würde ich gerne nochmal auf das Thema mit Mina eingehen, weil dieses Faszinosum, was Redfield ausgemacht hat, einfach durch den Fakt, dass er gebissen wurde und dass er diese verschiedenen Wechsel hatte und auch diesen bezüglich dessen, was wir über Lucy wussten, die ja auch zuerst dieses gut bürgerliche Mädchen war und dann sich verwandelt hat in diese böse Vampirin sozusagen dann gegen Ende. Mina wird ja jetzt auch zu so einer Art Interpretationsobjekt dadurch, dass sie gebissen wurde, ne?
Ja.
Das ist ja ganz spannend, dass auch sowas wie so eine physische Nähe zu Jonathan potenziell auch hier als Gefahrenquelle dann beschrieben wird, ne? Also, dass sie selbst sozusagen schon davor zurückschreckt, ihn zu umarmen, zu küssen. Also, sie will ihn an einer Stelle umarmen, geht dann schnell zurück, erschrickt sich und weint dann, ne, weil sie wahrscheinlich spürt, dass in ihr auch so ein Verlangen ist, da jetzt einfach die Zähne in den Hals zu rammen. Irgendwie, ne? Also irgendetwas scheint da drin zu sein. Und das lässt mich auch so ein bisschen, bringt mich so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir denke, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Mina gar keinen Tagebucheintrag mehr bekommt, weil dann bleibt sie für den Rest der Reise dieses Faszinosum jetzt eigentlich. Weil das, weil was in ihr vorgeht, ist so ein bisschen schwer zu sagen jetzt, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Aber wir könnten ja ein bisschen hoffen, dass wir mehr bekommen als das, was bei Lucy war. Mhm. Ja, weil bei Lucy hatten wir ja auch keine Ahnung, was in ihr vorgeht, außer sie hatte irgendwie am Anfang schlechte Träume und dann hat sie ja nicht mehr geschrieben. Mhm. Ich denke, sie bekommt noch was. Also wir vermischen jetzt hier ein bisschen Ausblick und Besprechung. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt einfach egal. Ich denke schon, weil letztes Mal ging es ja darum, ja, Lucy sag ich schon, Mina bleibt draußen. Ja. Der erzählen wir nichts, die ist sonst so belastet und oh weh, guck mal an. Ja. Sie war nie draußen eigentlich. Mhm. Und ich denke, nachdem sie wieder in Teil der Gruppe ist, wird sie auch ihren Anteil haben an den Sachen. Das wird sie sich, glaube ich, nicht nehmen lassen, wenn sie denn die Kräfte dazu hat.
Ja.
Das wissen wir auch noch nicht.
Ja. Vielleicht gibt's ja, das fände ich cool, da sind wir jetzt wirklich im Ausblick drin, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber ich fände es cool, wenn es dann so eine Bluttransfusion wieder von der ganzen Gruppe Richtung Mina gibt, sodass sie dann zu so einer krassen Vampirin wird, die es dann mit Dracula aufnehmen
könnte. Aber währenddessen.
Weil wir das Motiv der Bluttransfusion schon hatten.
Transformer. Sie steht vorne und die Gruppe hinten und sie, verbunden mit den Schläuchen in Minas Rücken, weißt du, und sie ist so ein Überwesen plötzlich.
Ja, auch eine schöne Idee. Ja, genau. Ja.
Aber du, wir sind 19. Jahrhundert, da wird das nicht passieren.
Das wird nicht geschrieben. Nee, das wird er nicht geschrieben haben. Nee. Aber cool wäre es irgendwie. Nee, aber genau.
Ja, und sie geht jetzt sogar so weit, dass sie sagt, Leute, bevor ich hier gefährlich werde und wenn irgendwas passiert, ich merke, was ihr merkt, was, sagt mir Bescheid und ich nehme mir das Leben.
Ja, ja, genau. Sie deutet Suizid.
Radikal. An, ja. Ehe ich hier irgendjemanden verletze oder irgendwie die ganze Gruppe drauf geht, gehe ich lieber drauf und beende die ganze Nummer.
Ja, genau. Und damit einhergehen auch so schöne Bilder, die hier eingesetzt werden. Ne? Also so, dass sie schmiegt sich ja einmal dann doch noch an Jonathans Nachthemd dran und dann bleibt auf diesem weißen Nachthemd das Blut zurück, was sie vorher im Mund hatte, mhm, als sie vom Blut Draculas geschmeckt hat. Und das hat natürlich eine total metaphorische Bedeutung. Ne? Also diese Beschmutzung, dieses Reinen,
ja,
und so weiter.
Das sagt sie ja auch.
Ja, ja.
Das hat sie ja auch gesagt, als sie, glaube ich, diese Hostie auf die Stirn gelegt bekommen hat. Ja. Oder das Kruzifix, was sie dann noch haben sollte. Hm. Jedenfalls hat sie beides nicht gut vertragen.
Ja.
Und dann schrie sie noch unrein, unrein und lass mich gehen. Jetzt, ja, so, hat offensichtlich körperliche Schmerzen gehabt.
Ja, genau. Und da ist man jetzt natürlich auch aus der Sicht der anderen Gruppenmitglieder in den Zwiespalt, dass man sie auf der einen Seite schützen möchte vor Dracula mit diesen ganzen Insignien, Kreuze, Knoblauch und so weiter. Auf der anderen Seite weiß man, das tut der jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht gut in dem Moment.
Ne? Nee, gar nicht.
Man kann so, man kann das Zimmer jetzt nicht mit Knoblauch eindieseln, sozusagen.
Nee. Ne? Aber sie übernehmen zumindest diesmal die Wachen selber. Das ist schon mal nicht
das
schlecht.
Stimmt, ja.
Bei Lucy hat es ja immer noch welche Zimmermädchen genommen, die gesagt haben, oh, das riecht aber ganz schön streng, ich nehme das alles mal weg. Ja, oder irgendwelche, ja, Wachmänner, die dann eingeschlafen sind oder das nicht hingekriegt haben. Diesmal machen sie es einfach selber. Und dann legen sie den amerikanischen Großwildjäger vor den Flur.
Genau, ja.
Ja? Ja.
Du hast ja gefragt, wozu Morris gut ist. Jetzt hast du deine Antwort.
Dafür ist er da.
Und er hatte ja zwischendurch auch noch diesen Auftritt, wo er die Gruppe formiert hat dann im zweiten. Kommen wir später dazu. Also im zweiten Treffen mit Dracula. Ne? Ja, aber das fand ich ganz spannend, dass hier eben diese Verbindung generell auch von Renfield zu Mina gezogen wird und im Prinzip, dass alle Figuren, die potenziell Vampire sind und die eigentlich auf der Seite der Gruppe sind, immer trotzdem ab jetzt diese Gefahr bürgen. Und das ist bei Mina jetzt natürlich auch.
Und gleichzeitig Opfer sind. Und das fand ich nur endlich mal so schön. Ja, die sind dann irgendwann später in der Stadt unterwegs und haben gesagt, Leute, wir haben nur bis dahin Zeit. Dann müssen wir alle zurück.
Ja.
Und nicht, ja, Mina, da, ich hab der Wache unten aus der Klinik gesagt, die soll mal aufpassen oder irgend so ein Kram. Ja. Dann, och, ja. Nein, endlich. Das ist wie wenn die im Filme sagen, nein, wir trennen uns jetzt nicht. Wir bleiben jetzt einfach alle mal zusammen.
Das stimmt, ja.
Fertig.
Ja.
Wir handeln jetzt einfach mal clever. Ja. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber bitte. Und das fand ich so gut, dass sie dann einfach, okay, alles klar, es ist jetzt 5 Uhr, wir müssen jetzt zurück, weil dann wird's dunkel.
Ja.
Gut, alles klar, haben wir mal gemacht. Und da war Jonathan bei Mina drinne und der Großwildjäger war draußen vom Flur.
Ja.
Und alle waren fein.
Ich hatte zwischendurch übrigens trotzdem nochmal Angst um Mina. Nämlich, als die Gruppe aus Carfax wieder rausgegangen ist und dann sich neu formiert hat, um dann nach Piccadilly zu reisen, gab es nochmal so dieses Abschiedswinken zwischen Jonathan und Mina.
Ich dachte schon, um Gottes Willen, nein. Ich dachte, das wäre das letzte Winken gewesen. Ja, genau. Das habe ich auch gedacht.
Hat sich ja als falsch herausgestellt. Aber trotzdem mit dem Moment so ein, jetzt bleibt ihr schon wieder zurück. Ne? Vorher habt ihr doch gesagt, nee, auf gar keinen Fall trennen wir uns jetzt. Ne?
Ja, und, jetzt lasst ihr mich hier alleine wieder in dem Haus zurück.
Genau, richtig. Ja. Ist nur bewacht, aber trotzdem. Ne.
Ich dachte, das war's. Gut, Mina, die nächste.
Ja, das haben wir es im Prinzip. Ja. Nee, genau. Was wollen wir als nächstes besprechen? Also an Themen.
Na, pass auf, wir sind raus, die sind nach Piccadilly, wir haben den ersten Dracula.
Den haben wir noch gar nicht
besprochen. Menschenskinder, Leute. Ja. Ja, die ganze Gruppe ist auf Dracula getroffen.
Richtig.
Quasi in flagranti erwischt.
Ja. Hast du damit gerechnet, dass der in dem Raum steht?
Nein,
dann?
Überhaupt nicht.
Nee, ne? Nein. Das war schon eine Überraschung, dass der auf einmal drin steht. Ne?
Was soll der da? Ja. Habe ich gedacht, das heißt, der war ja die ganze Zeit drinne, während die Gruppe geschlafen hat und sich um Renfield gekümmert hat.
Weil ich habe gedacht, dass von Mina jetzt tatsächlich eine Gefahr ausgeht in dem Moment. Weil die Atmosphäre wurde schon davor gesettet auf eine Art und Weise, die unheimlich ist. Ne? Also es wird, glaube ich, auch gesagt, das Eindringen in diesen Raum fühlt sich so ein bisschen an wie das erste Eindringen in Carfax. Also es wird alles so ein bisschen unheimlich beschrieben. Die Gruppe greift zu den Waffen und so weiter. Ne? Also es ist so kurz vorm Einbruch in dieses Zimmer.
Und gleichzeitig ist es ja das Zimmer einer Dame. Da geht man ja als Gentleman, geht man da ja nicht einfach rein. Wer weiß, ob sie noch ihren Morgenrock nur anhat oder irgend sowas.
Ja, genau. Ja. Und dann hat man eben auch diese Beschreibung im Sinne von, ne, also die Waffen hatte ich jetzt eben schon gesagt, aber wie sie sich bereit machen. Und dann, man hat so richtig dieses Bild von, die stehen alle nebeneinander vor dieser Tür und sind bereit einzubrechen sozusagen, weil sie Angst haben vor dem, was dort drin wartet. Ne? Und ich dachte, es ist Vampir-Mina, die jetzt Stress macht, dachte ich. Dass Dracula dort drin steht, damit habe ich in dem Moment überhaupt nicht gerechnet.
Nein, ich muss, glaube ich, auch zweimal lesen. Ja, weil ich dachte, Jonathan, zwei Betten, okay. Jonathan ist da, der ist ja auch noch bewusstlos, was mit dem? Und dann ist ja quasi, also ich habe mir das, die Szene war ja, sie mussten die Tür ja aufstemmen.
Ja.
So richtig mit voller Kraft. Und die haben die aufgestemmt so sehr, dass Van Helsing, glaube ich, war es, der ja in den Raum reingefallen ist.
Ja.
Der ist in den Raum reingefallen, die Gruppe ist hinterher und die Tür ist ja dann gleichzeitig wieder zugeschlagen. Also die müssen ja richtig, also einen Meter müssen die gegangen sein oder anderthalb. Und wir sehen, wie so die Szene aufgeht, so von wie so eine Kamerafahrt von links nach rechts. Wir gucken, so habe ich es mir zumindest vorgestellt, wir gucken nach links, da ist das Fenster an der Wand, vor dem Fenster ist das Bett, da liegt Jonathan bewusstlos. Die Kamera fährt nach rechts und dann sehen wir plötzlich, wie Dracula Mina am Wickel hat, der sie sich an seine Brust
genau. Und er sich langsam umdreht. Also das ist wirklich, man merkt, 1897 war ja Film noch, es war schon ein Thema, aber in den Frühstadien. Ne? Ja. Aber ich habe, während ich diese Passage gelesen habe, auch gemerkt, wie sehr mein Gehirn quasi schon so filmisch geprägt ist. Mhm. Also dass man so richtig einen Film vor sich abspielen sieht. Ne? Also so wirklich, weil man diese Szenen auch schon tausendmal gesehen hat, ne? Leute dringen in den Raum ein und da ist dann der Böse und der dreht sich so ganz langsam um mit diesem bösen Blick und sowas. Ne? Das ist wirklich so, wie man es kennt irgendwie, ne? Wenn man so popkulturell irgendwie so ein bisschen was mitbekommen hat. Und das war einfach so.
Und der hat einfach keine Eile.
Nee.
Also, bevor die Kruzifixe und die Hostien rausgeholt haben, hat der einfach keine Eile gehabt.
Absolut, ja.
Der hat die angeguckt und hat sich dann Mina genommen und aufs Bett geknallt, wie Lucy auf dem Friedhof dieses Kind einfach zur Seite geworfen hat, das Stückchen Fleisch, was sie da genommen hatte, und ist ja, ohne Ton zu sagen, auf die Gruppe los.
Ja, genau, richtig.
Ihr seid die Nächsten.
Richtig. Wurde dann in die Flucht geschlagen natürlich, durch die Hostie, dann im Endeffekt war es, ne?
Die hat ja hochgehalten, ne?
Wurde. Genau. Mhm. Aber trotzdem hat das was extrem Bedrohliches, auch weil er als sehr groß beschrieben wird, was ich zum Beispiel auf dem Schloss am Anfang noch gar nicht so gesehen habe bei Dracula, dass das so eine übergroße Gestalt ist, die man jetzt im Kopf hat. Ne? Also man hat ja wirklich das Gefühl, das ist kein Mensch mehr, das ist so ein richtiger, das ist wirklich so ein Dämon, also wirklich so ein großer Vampirfürst, der da vor einem steht. Und am Anfang hast du noch diesen netten Mann, diesen älteren Herrn, so, weißt du? Und diese Diskrepanz, die fand ich ganz spannend. Und das hat generell meine ganze Vorstellung von Dracula Wurden jetzt in letzter Zeit natürlich schon sehr geprägt, aber durch diese physische Präsenz jetzt nochmal, weil diese Diskrepanz zwischen wirklich diesem alten Herrn, der da mit Jonathan noch so am Kamin sitzt und ihm noch so ein paar Geschichten erzählt und so weiter und so fort, man hat das Gefühl, die sind so auf Augenhöhe irgendwie einigermaßen. Mhm. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl, dass dieser Dracula so eine übergroße Gestalt ist, die fast so mit dem Kopf an die Decke fast schon
kommt. Also ne? Übergroß auch im körperlichen Sinne.
Auch im körperlichen Sinne, ja. Also wirklich physisch überlegen.
Auf jeden Fall 2 Meter groß.
Richtig, ja genau. Auch durch diese ganzen Erzählungen, die wir davor ja schon hatten, dass er dann zum Teil die Holzkisten in seine Wohnung allein getragen hat und die Arbeiter ganz erstaunt darüber waren, dass das ein Mensch alleine hinkriegt. Und natürlich auch diese Erzählung, dass er Renfield hochgenommen hat und weggeworfen hat und sowas. Und dass das so stark war anscheinend, es wird ja nur gesprochen von diesem einen Wurf, dass der schon stark genug war, dass der im Prinzip komplett, dass sein Körper komplett deformiert wurde, ne? Renfields.
Ja, ja.
Ja. Und das, das ist.
Und es ergänzt natürlich auch die, also alleine der Schock, dass der da jetzt einfach steht.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass die gesehen haben, wie er als Fledermaus sich dem Haus genähert hat und reingekommen ist. Weißt du, was ich meine? Wie so der Werwolf, der sich dem Haus nähert, der war einfach da.
Ja, genau.
Der war in deren Hauptquartier, in deren Safe Space war der plötzlich einfach drinne.
Ja, genau.
Zack, da ist er. Leute, ihr könnt ja gar nichts machen.
Ja, richtig. Ja? Und das ist eben dieses, du hast am Anfang des Romans noch das Gefühl, wenn du aus der Sicht eines Menschen von 1897 diesen Roman liest, hast du immer noch das Gefühl, das könnte auch ein Mensch sein. Und das ist jetzt im Prinzip völlig ausgeschlossen. Das ist wirklich diese übergroße Gestalt. Und du hast wirklich, du merkst wirklich die weiße Haut und die roten Augen, die dort sind. Das sind im Prinzip die beiden Insignien, die so hervorstechen irgendwie so für mich. Ne? Und dann natürlich diese Größe und dieser schwarze Mantel und so. Und das hat so etwas, was Übergroßes, was wirklich dämonenhaft abgrundtief Böses, was jetzt.
Und auch unantastbar, weil niemand kann ihn daran hindern, zu kommen oder zu gehen.
Ja, das kommt noch dazu.
Der mag zwar die Hostie nicht.
Ja.
Aber das ist dem auch egal.
Richtig.
Weil er geht jetzt einfach.
Ja, genau.
Der schlüpft einfach an denen vorbei.
Ja.
Da können die nichts tun.
Absolut, genau.
Das Einzige, was bleibt, ist der Schrecken, den er hinterlassen hat.
Ja, richtig. Und es gibt so eine Passage, wo wir ja auch Aussagen von ihm mal bekommen. Das ist, glaube ich, wird innerhalb der Erzählung genannt, die, also es ist in Jonathans Tagebuch, der uns beschreibt, wie dieser ganze Vorgang passiert ist sozusagen, während Dracula, also bevor die Scooby-Gang drin war. Ja. Ich fange jetzt auch schon an, die Scooby-Gang zu nennen einfach. Ne? Mhm. Und dann hören wir jetzt diese Aussagen von ihm. Dann sagte er höhnisch zu mir, also auch dieses höhnische, dieses über dem Dingen stehende auch nochmal, ne? Und dieses sich über jemanden erhebende, ne? Das ist ja, auch du wolltest wie jene anderen dein Gehirn gegen mich ausspielen. Du wolltest den Männern helfen, Jagd auf mich zu machen und mich in meinen Plänen zu stören. Du weißt nun, und die anderen wissen es schon zum Teil, und sollen es nun bald alle wissen, was es heißt, meine Pfade zu kreuzen. Sie sollten ihre Kräfte besser zu Hause zusammengehalten haben. Während sie ihre Kombinationsgabe gegen mich ins Treffen führten, gegen mich, der über Nationen geboren, für sie gedacht und für sie gefochten hat. Jahrhunderte, ehe ihr geboren waret, untergrub ich ihre Stellung. Du aber, die sie alle lieb haben, bist nun mein Eigen. Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, bist meinesgleichen, bist eine Zeit lang meine vortreffliche Weinkelter und später meine Genossin und Helferin. Aber jetzt muss ich dich erst strafen für das, was du mir getan. Du hast mir mitgeholfen, gegen mich zu streiten. Von nun an sollst du meinem Ruf Folge leisten. Wenn ich in Gedanken sage, komm, so sollst du über Länder und Meere hinweg zu mir kommen. Darum noch dies eine. Und das finde ich auch, dieses Gebieterische, das ist so dieser Anspruch, über andere Menschen zu herrschen und über die Welt dahingehend zu herrschen, diesen Vampirismus auch auszubreiten im Prinzip und dieses, wer wagt es, sich mir entgegenzustellen und so, ne? Dieses wirklich Herrschaftliche, was da drin steckt, und dieses Arrogante. Ich habe das am Anfang des Romans nicht mit ihm verbunden und dieses wirklich, als ob der Teufel persönlich da drin steht. Und das macht jetzt diesen Horror für mich auch aus und dieses Dämonische, was da drin steckt, ne?
Das genau, in der Szene hat er das ja zu Mina gesagt.
Zu Mina hat das gesagt, das habe ich jetzt, ja.
Und hat ihr quasi im Grunde und uns damit nochmal irgendwie dargelegt, was so jetzt vielleicht seine Motive sein könnten für das, was da jetzt passiert ist. Ja. Was ich interessant fand, weil wir haben es ja immer mit dem Animalischen verbunden.
Ja.
Und im Grunde sagt er ja, ich habe dich schon gefunden und gesucht und im Grunde bist du mein Weinkelter. Also im Grunde, wenn ich Durst habe, komme ich vorbei und trinke was.
Ja.
Mehr bist du nicht.
Ja.
Und dein Problem war jetzt, dass du, Mina, denen geholfen hast, gegen mich zu agieren.
Ja.
Und deswegen wirst du jetzt bestraft. indem ich dich weiter an mich binde. Mhm. Und das mache ich, indem ich jetzt meine Brust freilege und quasi sie von seinem Blut trinken lasse, mhm. was diese Verbindung ja noch stärkt. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist schon ja nicht nur als ich brauche Hilfe und Unterstützung in dieser Welt zu sehen, sondern das ist ja eine Bestrafung. Das ja. weiß der ja.
Ja, genau.
Und wenn ich dich rufe, dann sollst du über Länder und Meere gehen oder wie das jetzt gerade war.
Ja, ja.
Bedeutet ja, ganz egal, wo der ist.
Ja, genau.
Ganz egal, wo der ist, sie ist auf jeden Fall in seinem Bann.
Genau wie es Renfield vorher war, ne? Der ja auch, ohne dass Dracula schon physisch präsent war in London, ist das ja auch schon so gewesen, ne? Mhm. Und genau das und da steckt ja dieses Herrschaftliche auch drin, obwohl er ja nicht institutionell Herrscher dieser Welt oder einer Stadt oder was weiß ich ist, ne? Aber trotzdem hat das so diese Selbstverständlichkeit, so im Sinne von, was, du stellst dich mir in den Weg?
Weil er es war.
Ja.
In seinem langen, langen Leben, Jahrhunderte bevor die geboren wurden, war er ja Herrscher von.
Genau.
Nicht nur diesem leeren Schloss und diesen verängstigten Dorfbewohnern drumherum, sondern er war ja der Kriegsführer.
Ja.
Ja. Das hat ja Van Helsing vorher auch gesagt. Das war ein Typ. Der hat es auf dem Kasten gehabt.
Genau.
Der war intelligent, der hatte die Leute unter sich, der konnte lenken und sich kümmern und machen.
Ja, Krieger, Alchemist wird auch gesagt, was so die höchste Form der wissenschaftlichen Disziplin war. Das wird ja auch gesagt, also das weiß nicht ich, sondern das stand im Buch. Und da kommt noch hinzu, dass dieses Animalische hier ja trotzdem drinsteckt. Ne? Also an einer Stelle, ich glaube, das ist aber erst im zweiten Aufeinandertreffen dann später, wird gesagt, dass er die Zähne gefletscht hat wie ein Wolf. Mhm. Und hier haben wir ja auch dieses Bild von, dass er Mina behandelt wie eine Katze, die zum Trinken gezwungen wird, ne? So wie eine Katze, die an den Napf rangedrückt wird.
Genau,
ne?
Ja, ja.
Also sowas wie ein Tier, aber gleichzeitig der Herrscher über alle anderen Tiere, wenn man so will. Ne? So
genau.
Der König der Löwen. Im Prinzip. Ja, Dracula ist der König der Löwen. Simba, so nämlich.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Richtig. Die These hat noch keiner aufgestellt.
Nein, auf jeden Fall nicht. Aber tatsächlich fand ich dieses Bild gut, weil es passt so zu diesen Beschreibungen vorher, dass er ja sich die Tiere des Todes und der Nacht so ein bisschen untertan macht.
Ja.
Er holt sich die Wölfe ran und die Fledermäuse und die ganzen Fliegenfalter, Schmetterlinge, schieß mich tot.
Ja.
Das gehört ja alles ihm. Aha. Und sie ist jetzt auch noch ein Tier aus dieser ganzen Reihe, der er sich untertan macht.
Ja.
Und die sich ihm untertan machen.
So. Genau. Und die anderen Menschen in London, auf der Welt, sollen bitte auch noch Tiere werden, sozusagen. Und auch unter seiner Herrschaft sozusagen dann sein. Ne? Also, dass diese Herrschaft sozusagen irgendwann wieder legitimiert wird und institutionalisiert werden kann, sozusagen.
Dass er im Grunde ein Regierungsanspruch hat, sozusagen.
Genau.
Ich bin ja, ein König ist ja nur ein König, wenn er Untertanen hat, die
Richtig.
Ihm folgen.
Den hat er jetzt schon und er führt das jetzt schon mit dieser Selbstverständlichkeit aus, dass er es ist. Ne,
ja.
Das ist so diese Empörung darüber, dass sich ihm jemand entgegenstellt, aber es ist halt noch nicht offiziell sozusagen. Aber er sieht sich schon als der. Das ist so.
Ja, genau. Er muss jetzt so ein paar Schritte machen, damit das auch alle anderen sehen.
Ja, genau.
Ja, und damit endet tatsächlich so, also so beängstigend und erschreckend, wie das ist, ändert sich aber dann gerade noch zu den nächsten Kapiteln die Haltung der Gruppe zu ihm. Weil dann geht es ja darum, was machen wir jetzt hier? Der ist weg. Jonathan und Mina sind völlig aufgelöst. Ja. Und Van Helsing hat gut zu tun, die so ein bisschen runterzukochen. Und jetzt die Frage, oh, was machen wir jetzt? Was ist jetzt hier Phase? Wie gehen wir jetzt damit um? Der kann doch jetzt nicht einfach reinkommen. Der kann doch nicht einfach meine Mina nehmen. Der kann doch jetzt nicht einfach tun und lassen, was er will. Wir müssen doch jetzt los und bitte jetzt sofort und gleich. Ja. Und dann haben wir ja den Van Helsing, der sagt, Leute, wir straffen uns jetzt mal ganz ruhig, denn alles Wissen aus dieser Exposition von vor ein paar Kapiteln kommt ja jetzt rein. Es ist Morgengrauen, er kann sich nicht verwandeln. Es ist, das mit dem Wasser habe ich noch nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber spielt auch keine Rolle. Der kann nicht über stilles Wasser drüber gehen, also Ebbe Flutkram, so.
Ja.
Irgendwie offensichtlich ist das jetzt gerade. Der muss jetzt als Mensch oder als Menschenform unterwegs sein. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir ruhen uns jetzt alles schön aus, schlafen, essen, baden uns und dann setzen wir uns zusammen und gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Und dann beginnt die Fuchsjagd.
Genau. Wir müssen aber ganz kurz noch über diesen Part trotzdem sprechen, diesen Dialog, der dort. Also es ist ja vor allem ein Dialog zwischen Jonathan und Van Helsing, ja, wo diese beiden Positionen dargelegt werden. Jonathan will loslegen, Van Helsing sagt, Kalmer, wir beruhigen uns jetzt. Und ja, ja. Ich finde es interessant, dass das ja alles innerhalb des Tagebucheintrags von Jonathan Harker geschrieben wird. Weil, wenn er wirklich der festen Überzeugung wäre, dass wir jetzt handeln müssen, würde ich mich fragen, warum schreibt er dann Van Helsings Dialogzeilen auch so genau auf? So, als ob er, also für mich wirkt das wie so ein Konflikt, der hier aufgemacht wird, den er selbst nochmal in dieser Tagebuchform aufmacht, zwischen sich und sich. Mhm. Und deswegen habe ich, weil wir das ja alles in Jonathan Harkers Tagebucheintrag lesen, habe ich diese Passage in gewisser Weise psychoanalytisch gesehen. Dass wir einen Jonathan haben, Jonathan Harker, ganz normal das Ich, dann das Es, was sozusagen Rache will, was Dracula umbringen will, was blutlüsternd ist in einer gewissen Weise, das haben wir später dann noch, und das Über-Ich von Helsing, was nochmal einordnet, nein, Moment, ne, also dieses rationale Moment sozusagen, dieses denk nochmal drüber nach, bevor du handelst und
es könnte sonst schlimmer werden.
Fahr dich runter.
Mhm. Ja, ja, ja.
So. Und das, das erklärt so ein bisschen auch vielleicht, wie man verschiedene Passagen dieses Romans auch jetzt im Nachhinein lesen könnte, weil wir das ja immer wieder an verschiedenen Stellen haben, dass wir widerstreitende Positionen haben, die aber innerhalb des Tagebucheintrages von einer Person ausgemacht werden. So als ob innerhalb derer, also im Inneren dieser Figuren, die diesen Tagebucheintrag in dem Moment schreiben, nochmal dieser Konflikt rekapituliert wird und nochmal alle Argumente sozusagen aufgeschlüsselt werden sozusagen. Als ob die innerlich nochmal für sich ausmachen müssen, was jetzt die beste Möglichkeit der Handlung wäre. So.
Das ist so ein Verarbeitungsprozess, den man selber ja so kennt. Ja. Ne? Man lässt so Sachen so ein bisschen verdauen und wägt das für und wieder so ein bisschen ab und ändert sich so. Das kennen wir ja alles, aber wir schreiben das alle nicht auf.
Ja.
Und das wäre ja in dem Fall so ein beobachtbarer Verarbeitungsprozess oder so.
Genau. Aber ich finde auch, das wird relativ nüchtern niedergeschrieben eigentlich, ne? Also die spontane Reaktion, die ich jetzt von Jonathan erwarten würde, wäre, ja, was will der alte Mann von mir? Ich will
verdammte
jetzt
Scheiße.
Ja, genau. Ja. Und der hat dann irgendwas gesagt, wir müssen warten. Ich will, dass wir jetzt starten. Ich werde wahnsinnig. Das könnte man ja noch viel weiter ausführen mit verschiedenen Bildern und so weiter. Das passiert ja aber nicht. Es ist eine relativ nüchterne Wiedergabe dieses Dialogs eigentlich.
Aber es könnte ja auch daran liegen, dass dass er weiß, dass das irgendwie mit Teil dieser ganzen Aufzeichnungsgruppe wird.
Ja, das
weißt
stimmt.
du, vielleicht ist das so geschrieben im Sinne von, na gut, ich dokumentiere eher als Teilchronologe dieser ganzen Gruppe und dann da bringt mir ein Wahnsinn hier nichts.
Aber selbst das würde mit dem Bild, was ich von Jonathan habe, nur so halb Sinn machen tatsächlich, weil auch das kostet ja Zeit, weißt du, so einen ganzen Dialog niederzuschreiben sozusagen. Man würde ja in so einer Situation sogar erwarten, warum lesen wir von Jonathan überhaupt was? Ist er nicht viel zu aufgewühlt, um irgendwie einen Tagebuchantrag
aber was soll er denn machen? Das muss doch irgendwo hin. Und wenn Van Helsing sagt, Junge, halt die Füße still, muss das irgendwie hin, dann setzt er sich hin und schreibt das nieder.
Ja.
Was wir nicht wissen, ist, er es niederschreibt.
Ja.
Der könnte ja auch das irgendwie ins Papier kratzen oder, weißt du, ich meine?
Ja.
Und vielleicht hat er ein bisschen auf den Fotografen geflucht und stellt diese Wachswalze dann weiß ich.
Ich habe nur so ein bisschen mein Problem damit, weil mit dem Bild, was ich jetzt gerade von Jonathan im Kopf habe, würde ich eher vermuten, dass wir einen Tagebucheintrag von zum Beispiel Dr. Seward oder so lesen, wo er dann schreibt, ja, Jonathan ist total sauer gewesen, der ist dann auf einmal losgestürmt und ich habe gehört, die haben sich da irgendwie gestritten von Helsing und er und jetzt denken wir so ein bisschen drüber nach, was wir machen, aber Jonathan, der ist schon los und versucht
ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber das ist so ein Grundding von Jonathan selber. Der wirkt im Gegensatz zu einem Dr. Seward zum Beispiel sehr blass und eindimensional. Hm. Jonathan selber.
Das stimmt,
Das war der ja schon, als der eingeführt wurde. Und später hat er ja im Grunde lange Zeit keine Rolle gehabt. Hm. Dann war der Laufbursche, der irgendwie rausgefunden hat, wem die Häuser gehören. Hm. Und jetzt hat er so im Grunde so den ersten emotionalen Ausbruch mal gehabt. Hm. Auf Seite, was weiß ich, 300, 400 oder so.
Ja.
Und bis dahin war Jonathan halt einfach Jonathan. Das ist so, der ist halt und so richtig besorgt war der nicht. Wen ich als besorgt erlebt habe, war natürlich Mina, aber auch Dr. Seward. Der ist ein bisschen dreidimensionaler irgendwie, wenn man von diesen Leuten in drei Dimensionen sprechen kann. Aber der wirkt so ein bisschen plastischer, der Dr. Seward, als ein Jonathan.
Ja.
Ja, Jonathan hat halt Dracula erlebt als erster und ist halt der Mann von Mina.
Ja, ja, Klar, kann sein.
Ja.
Das stimmt, ja. Also so viel bekommt man von ihm nicht mit, tatsächlich so. Also da wird zumindest keine Figur irgendwie ausbuchstabiert oder differenziert gezeigt, nee, oder so, ne?
Und wenn man jetzt mal so bei diesen Filmdingern bleibt, ich meine, der wird ja, glaube ich, von in dieser Dracula-Verfilmung von Coppola, von, wie heißt er? John Wick gespielt. Also hier, Keanu Reeves.
Der spielt
Jonathan Harker.
Ja,
das ist ja genau das.
Ja,
das ist im Grunde das, was Keanu Reeves als Figur, also als Schauspieler irgendwie ist.
Ja.
Wage ich mich weit nach vorne, ja. Aber der ist irgendwie da und ja, so, den, ja genau, das, so passt der da irgendwie rein.
Ja.
Der ist jetzt kein großes, das passiert nicht viel im Gesicht.
Also ja, so ganz unterstreichen würde ich das nicht, aber du hast schon recht. Also es ist jetzt kein Schauspieler, der dafür bekannt ist, eine besonders expressive mimische Ausdrucksform,
ja,
zu kriegen,
so gut. Und das, wenn man das Bild nimmt, oder das Bild der Beschreibung, ist das für mich Jonathan hier in der Geschichte.
Ja, ich würde ganz gern die Klammer zu einem späteren Ereignis noch hier bringen oder mal aufwerfen, mhm, weil es so ganz gut herpasst gerade. Es ist ja später noch diese Erzählung davon, dass Dracula im Prinzip so über ein kindliches Gehirn verfügt. Wie hast du das gelesen? Weil ich das gerne, ich lasse dich erstmal sprechen, aber ich würde das ganz gerne in Zusammenhang mit Jonathan bringen, auf eine Art und Weise.
Oh,
aber
okay. Ich musste tatsächlich drüber nachdenken, weil das wäre jetzt nicht das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, diese Verbindung zu ziehen mit einem Kind. Weil wir hatten es ja immer so in diesem animalischen Bereich.
Ja.
Aber Van Helsing hat es ja dann so ein bisschen beschrieben, im Sinne von recht unbedachtes Handeln, sehr impulsives Handeln, gar nicht groß nachdenken und eher so situativ unterwegs zu sein. Habe ich noch was vergessen? So, warte mal. Ja, so eher so den, so, ja, das, also das habe ich da so irgendwie so rausgelesen, und dass sich das irgendwie zu wandeln scheint und eher so ein bisschen an, also eher mit, meine ich mit Dracula, anfängt zu, seine Sachen zu planen und zu organisieren, ja,
genau.
So.
Ja, das
wie
ist
hast
schon,
du das gesehen?
Nee, genauso, weil das ist ganz witzig. Weil wir hatten ja vor ein paar, ich weiß nicht, ob es letzte Episode oder davor oder so war, hatten wir ja schon mal diesen Punkt, dass Van Helsing aufgebracht hat, dass die Schwäche Draculas ist, also auf der einen Seite ist er super intelligent und hat viel Erfahrung über die Jahrhunderte gesammelt und so weiter, auf der anderen Seite steckt aber gerade dieses Animalische, diese niederen Triebe in ihm drin, die ihn unbedacht handeln lassen. So.
Genau, ne? Das hatten wir ganz kurz, und das war ja auch dieser Widerspruch, den wir hatten, also wenn der so viel weiß über all die Jahre, warum ist dann quasi die Scooby-Gang in dem Vorteil, ihre Sachen intellektuell zu koordinieren, eher nicht?
Ja, genau, richtig, ja. Und ist das nicht eigentlich genau das, was wir jetzt von Jonathan haben? Also, dass wir eigentlich so ein gewisses Wissen über Dracula haben, dass wir irgendwie wissen, wie wir ihm entgegenkommen und so weiter, dass es aber trotzdem diesen Drang zum Unbedachten, zum schnellen Handeln gibt, einfach aus diesen, es wird ja so ein bisschen beschrieben, dass es Rachegelüste sind, dass er, sagt Jonathan an einer Stelle selber mal, dass er Rache haben möchte, dass wir ja auch so eine Art niederen Trieb haben, der hier vielleicht mit diesem Kindlichen in Verbindung gebracht werden könnte, also nicht, dass ein Kind Rache will, ne, aber so dieses Hunger nach Rache sozusagen zu haben oder dieses, da ist etwas, ich will, dass das weg ist, dann will ich das jetzt auch wegmachen, ohne dass sozusagen nochmal so eine rationale Betrachtungsweise damit reinkommt. Ist das nicht, könnte man dahingehend nicht den Vampirismus auch als so eine Art menschliche Eigenschaft lesen, die in jedem von uns drinsteckt und die hier anhand von Jonathan Harker so richtig schön uns...
Unmittelbare Bedürfnisbefriedigung.
Ja, genau.
Ich weiß ich nicht. Bei Jonathan muss man auch dazu sagen, der hat halt einen Schock erlebt. Ja, seine Mina wurde Opfer von diesem Dracula, den sie ja die ganze Zeit irgendwie zu jagen versuchen. Und dadurch, dass auch ein Jonathan offensichtlich emotional in irgendwas gebunden sein kann, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht so großartig rauslesen, ist es erstmal nur verständlich zu sagen, ich will das jetzt beenden. Gib mir die Axt, ich brauche die Fackel und wir ziehen jetzt zum Berg und vernichten dieses Monster. Ja, das ist ja so, was dahinter steckt. Das macht es nicht ungeschehen, was vorher passiert ist. Ja, und natürlich aus so einer rationalen Sicht, wie irgendwie Van Helsing dann irgendwie auf den Tisch legt, ist es natürlich richtig zu sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, wir müssen das koordinieren, weil, wie wir dann später feststellen, unkoordiniertes Verhalten führt dazu, dass Dracula einfach einen Vorteil hat. Aber ich verstehe Jonathan, der sagt, Schluss jetzt sofort und gleich. Ist mir scheißegal, jetzt.
Absolut.
Und wenn ich draufgehe dabei.
Absolut. Ich habe mich nur gefragt, ob nicht eine andere Figur, die hier gar nicht so viel im Zentrum steht, als Kontrapunkt dafür fungieren könnte, nämlich Arthur Holmwood, der ja sogar gegen seine eigene ehemalige Geliebte nicht kämpfen musste, aber da einen Pflock ins Herz rammen musste oder in den Kopf oder ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat er relativ wenig gezögert, als es darum ging, sie von ihrem Dasein als Vampirin zu erlösen.
Jein. Ich glaube, als sie dann vor dem Sarg von Lucy standen, da war er schon, da war er im Grunde schon so weit. Ja. Aber vorher, wir erinnern uns, gab es ja die Diskussion mit Van Helsing, wo er ja völlig ausgerastet ist. Was, ja. Du willst in das Grab eindringen? Ja. Und was willst du machen? Ja. Das aufmachen? Und dann, weißt du, ja. Das musste ja auch noch passieren. Mhm. Also das wollte der ja auch gar nicht.
Das stimmt, ja.
Der wäre dem ja auch aus dem Weg gegangen.
Ja, aber wir haben ja in dem Moment von Arthur keine Projektion seiner Innerlichkeit bekommen. Also er hatte ja keinen Tagebucheintrag oder sowas, wo das alles mal dargelegt wird. Nee. Sondern das musste man ja in ihn reinlesen. Und im Endeffekt wissen wir, im Endeffekt scheint so diese rationale Seite dann doch gesiegt zu haben bei ihm, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass
Van Helsing.
Ja, genau, richtig. Ja, genau, richtig. Also wieder dieses Über-Ich sozusagen, ne? Dieses Über-Ich-Thema. Aber da könnte ich mir vorstellen, das ist auch so, wieder geht in diese Ausblicksrichtung, dass wir das bei Jonathan vielleicht nicht haben, dass diese rationale Seite
ist. Ah, ja, okay. Das wäre natürlich gut.
Also es wäre spannend für die Geschichte, würde ich sagen.
Es wäre spannend für die Geschichte, natürlich.
Das wäre natürlich gut.
Ja, so. Das wäre spannend. Ja, aber wir sehen ja, Van Helsings Rolle ist ja nicht nur die desjenigen, der hier irgendwie ein bisschen Wissen reinbringt, sondern der ja die Gruppe davon abhält, wie ein paar kopflose Hühner, ja, durch die Gegend zu laufen und irgendwie alles zu Schrott zu hauen, ja, und am Ende selber drauf zu gehen. Weil, ja, das würde nämlich passieren.
Absolut, ja. Genau.
Da können die noch so viel Wache stehen, wie sie wollen, aber gäbe es Van Helsing nicht.
Ja.
Ja, der genau weiß, wann der gute Punkt zum Eingreifen ist, mit welchen Instrumenten, Kruzifix, Hostie und so weiter, und nicht mit Knarren und so einem Kram. Könnt ihr mitnehmen, aber legt eine heilige Kugel oder gesegnete Kugel rein. Mhm. Ansonsten seid ihr alle hilflos.
Ja, genau.
Ihr werdet tot.
Ja. 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 Aber mir ist das jetzt nur ganz kurz nochmal in dem Moment so richtig klar geworden, weil wir es ja häufiger in Romanen oder in Geschichten generell haben, dass wir ein Tableau an Figuren haben, die alle unterschiedliche Charaktereigenschaften repräsentieren, aber eigentlich geht es darum, einen Menschen darzustellen, weißt du? Also einen Mensch, der sozusagen verschiedene Charaktereigenschaften hat und wie,
ach so, ja,
der Umgang eines Menschen mit der Welt, mit bestimmten Problemen und so weiter dargestellt werden könnte. Und ich finde das hier auch, weil diese ganzen Figuren schon auf eine gewisse Weise unterschiedlich sind. Es gibt so eine gemeinsame Basis, aber alle haben so gewisse Ausschläge in verschiedene Richtungen, ja, irgendwie, ja, ne? Und das finde ich ganz spannend, dass eben auch Van Helsing dann, wie vorhin schon gesagt, so dieses Rationale ist sozusagen, was die anderen Charaktereigenschaften in Anführungsstrichen so ein bisschen einnorden muss oder dazu bringen muss. Ist so ein bisschen wie in Alles steht Kopf, diesem Disney-Film, ja, ne, wenn man sich, ja, das so ein bisschen verbildlichen möchte irgendwie.
Ja, ich finde es gut. Natürlich könnte man das jetzt so als Vorlagen nehmen für Charakterporträts einzelner Figuren tatsächlich, ne, so die Anteile, die man so hat. Hm. Und keiner ist ja nur rational, keiner ist ja nur emotional oder nur auf Großwildjagd aus oder nur der hochreiche Gentleman und mit allem, was da, weißt du, das sind ja alles so ein bisschen immer so Teile von einem.
Ja, genau.
Und in manchen Situationen vermischt sich das dann so ein bisschen, das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, aber das, was hier ja im Endeffekt rauskommt, ist, dass wenn im Endeffekt trotzdem die rationale Seite in dir noch stark genug ist, um diese ganzen emotionalen Aspekte einzunorden im Prinzip, ne, dann ist das ja im Prinzip auch so ein wunderbares Symbol für Erwachsenwerden. Weil das ist ja gerade das, was wir ja haben, dieses Kindliche, genau, was drinsteckt, und aber dann gibt es diese rationale Seite, die das unterdrückt und
na, vielleicht nicht unterdrückt, aber zumindest erstmal so ein bisschen bändigt.
Genau.
So im Zaum hält, du darfst gleich.
Genau.
Aber jetzt noch nicht.
Genau, denk erstmal drüber nach.
Jetzt, so, du wartest noch, ja, das Ü-Ei gibt es gleich.
Richtig.
Ja, ich, genau, weiß, du hast jetzt Hunger.
Ja.
Du willst das jetzt sofort gleich haben. Richtig. Aber wir sind noch nicht zu Hause.
Ja. Und später sagst du dann, nein, davon bekomme ich Zahnschmerzen, das lasse ich komplett. Oder hol mir zuckerfreie Schokolade oder so.
Ja, genau, gut, wir wollen es ja nicht übertreiben.
Richtig, ja, ja.
Aber im Grunde ist das ja Van Helsings Nummer. Wir wollen ja alle das Gleiche. Das, yeah, ist ja, das ist es ja. Die wollen ja alle das Gleiche. Das, yeah, Ziel ist das Gleiche. Von jedem von allen. Daran zweifeln die ja gar nicht.
Ja, absolut.
Aber es ist unterschiedlich. Quincy Morris haut immer mal ab. Ja. Der ist immer mal draußen. Der geht stiften und untersucht irgendwie draußen den Garten, yeah, nach irgendwas.
Yeah.
Arthur, weiß nicht, was der jetzt gerade macht. Das war ein bisschen, der war ein bisschen weg, also hinter der Bühne eher so, yeah, unterwegs.
Yeah.
Ja, und jeder geht so seinem Kram nach. Und Van Helsing versucht die ganze Rasselbande irgendwie zusammenzuhalten.
Und will vor allem taktisch vorgehen auch. Ne? Ja. Also das ist ja diese ganze Geschichte, die wir dann in Carfax nochmal bekommen, dieses Sterilisieren der Erde durch das Hineinlegen der Hostien in die Kisten und so. Ne? Ja. Weil wenn Jonathan jetzt von sich aus losgegangen wäre, hätte man ja auch fragen können, ja, was willst du jetzt machen eigentlich? Genau. Du willst jetzt raus. Was ist denn dein Plan? Hast du irgendeine Idee?
So, ne? Ganz genau. Und
die hat er ja nicht. Ne?
Nein. Gut, Jonathan, du kannst gehen, aber sag mir, was du vorhast.
Ja. Ich werde jetzt gegen Dracula kämpfen. Was? Hast du den Typen gesehen? Mit dem willst du dich anlegen?
Und, nein. Ja, genau. Mit was denn? Ja, genau. Mit meinen bloßen Fäusten und meinem Hass in meinem Herzen.
Richtig, so nach dem Motto, genau. Ja. Und das fand ich ganz spannend.
Was ja im Grunde genauso wäre, wie wenn Renfield Dracula angreift.
Ja.
In der Hoffnung, genug Kraft, um das irgendwie hinzukriegen. Mehr ist es denn dann am Ende auch nicht.
Und wieder aus einer emotionalen Reaktion heraus, ne? Wenn es Liebe ist sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Anstatt erstmal zu überlegen, vielleicht irgendwie zu Schauspielern weiter so zu tun, als ja, mein ergebener Herr und Meister und so weiter. Ne?
Ging ja nicht, er hatte keinen Van Helsing an der Seite.
Das stimmt, richtig. Ja. Niemanden, der ihn einhegt. Also der Verstand sozusagen, der ihn einhegt, was ja auch wieder zu diesem Symbol des psychisch labilen Menschen passt, ne? So.
Ja. Könnte man eine Verbindung ziehen.
Na?
So, und dann ist ja die zweite Verbindung. Wir sind ja jetzt, gehen ein bisschen chronologisch weiter.
Ja.
Das zweite Aufeinandertreffen war im Haus Piccadilly.
Ja.
Nachdem sich die Gruppe da so ein bisschen Zugang zu geholt hat, was offensichtlich wirklich, wirklich einfach ist. Gerade wenn man, wenn man einen Lord Godalming dabei hat, der dann auch noch sagt, das ist mein Haus, natürlich ist es ihr Haus, klar.
Ja. Und das ganz kurz noch, das ist ja so toll, dass das jetzt dadurch so einfach ist, nur weil man mal kurz nachgedacht hat, ne? Nur weil man mal sich einen Plan zurechtgelegt hat, wie man das machen könnte, anstatt da einfach reinzustürmen oder irgendwie sich einen Eingang zu suchen.
Und sie hatten ja mehrfach überlegt, in dieses Haus einzubrechen.
Ja.
Und Van Helsing hat gesagt, Leute, hier sind zu viele Leute.
Ja.
Hier sind zu viele Menschen. Wenn wir da jetzt einbrechen, die Polizei läuft hier ständig Streife, das können wir denen nicht erklären.
Ja.
Es muss etwas anderes geben.
Richtig, ja. Und dann wird dieser Plan ausgeheckt mit dem Schlüsselmacher oder
Schlosser
im Endeffekt, ja. Der ihnen ja sogar einen Schlüssel dann herstellt, irgendwie, so habe ich das verstanden.
Dort vor Ort.
Genau, dort vor Ort herstellt. Und es ist ja wirklich einfach. Es ist ja nicht mal eines Konfliktes würdig, wie sie da reinkommen. Das dauert alles so seine Zeit so ein bisschen, ne? Aber eigentlich geht das relativ reibungslos. Man könnte sich ja wirklich noch vorstellen, wie von der Seite noch ein Polizist kommt und fragt, ja, was machen Sie hier eigentlich? Das passiert ja alles nicht.
Der Polizist kam.
Ja, genau. Ja, der kam, aber er war kein Problem. Sozusagen.
Das war kein Problem.
Richtig, ja.
Und das Schöne war, auch die Szene war irgendwie filmisch, weil wir haben diesen Vorgang von, der Schlosser kommt an und macht die Tür auf und der Polizist kommt, haben wir ja aus der Ferne beobachtet. Wer war denn da? Dr. Seward? Jonathan?
Das war aus der Sicht von Dr. Seward und Jonathan, der daneben saß. Genau, die haben das alles beobachtet. Die haben lange gewartet.
Genau, Arthur und Quincy haben das Ding abgewickelt.
Genau. Ja, die waren vorher noch woanders, waren noch in diesen anderen Häusern und haben noch die Hostien reingelegt.
Das kommt danach.
Ach nee, das kommt danach, stimmt, die sind dann weg. Ja, genau, zwischendrin, richtig, ja, genau. Nee, die haben das Ding abgewickelt, genau. Kam mit der Kutsche dann an.
Genau, so, richtig.
Genau,
ja. So, also hochoffiziell. Die sind einfach mit der Haltung gekommen, das ist unser Haus, wir würden da jetzt gerne bitte rein. Guter Sir, machen Sie mal bitte die Tür auf. Ach, den Schlüssel hätten wir gerne auch noch.
Ja, absolut, richtig. Ja. Ja,
super gut.
Ja. Und das finde ich spannend, dass dieser Aspekt des Reinkommens kein Problem ist, aber die ganze Zeit ist natürlich so diese Angst dahinter, vielleicht ist Dracula ja schon da drin. Und das wird alles auch so schön langsam aufgebaut. Ne? Es gibt zunächst mal dieses Gespräch über das Vorgehen. Die beiden sitzen dann da mit ihrer Pfeife, blicken auf das Haus. Es hat schon so ein bisschen was von einem Standoff. Man könnte sich auch vorstellen, wie Dracula am Fenster irgendwie ist und die beiden auch beobachtet. Ne?
Ja,
fand ich ganz spannend. Ne? Das Herzschlagen wird nochmal hervorgehoben, so ein gewisses Schaudern, was die beiden haben. Und es wird auch nochmal erzählt, was für ein düsteres und verwahrlostes Haus das ist. Es wird, glaube ich, so beschrieben, dass es herausragt aus seinen schönen Brüdern und Schwestern, die drumherum stehen. Mhm. Irgendwie so wird das, glaube ich, war das. Ja, genau. Also es wird nochmal so richtig dieser Ekel dieses Hauses und diese Angst davor, was dort drin sein könnte, hervorgehoben.
Ja. Offensichtlich wohnt da drin ja niemand. Also es ist ein leerstehendes Haus gewesen, zumindest, weil Dracula hat es ja offiziell gekauft.
Ja, genau.
Als Graf de Ville.
Richtig, Graf de Ville war der Name, genau. Ja, und dann ist dieses Schlossen, dieses Aufschließen ist dann kein Problem.
Und sie finden ja da drinnen tatsächlich genau das, was sie auch suchen.
Ja.
Sie finden die Dokumente darüber, wo die anderen Kisten stehen, bis auf die eine.
Ja.
Sie finden Kisten im Haus selber. Also im Grunde ist das ja so ein bisschen so antiklimaktisch, weil man könnte ja reingehen und sagen, ist wieder nichts.
Ja.
Wo ist es denn jetzt nur? Oder ist es im Keller? Nee, das ist einfach da.
Ja.
Da, hier, da liegt's. Ihr braucht nur in die Küche reingehen, da liegt es genau auf dem Schreibtisch. Weißt du, so ja, genau. Aufgeschlagen, das war einfach, wir ja. Suchen das, ja.
Ja, ja. Gut. Ja, hat alles funktioniert, so wie, ja, wie man genau. Sich das vorgestellt ja, genau. Hat. Ne?
Kein Konflikt, Leute.
Genau.
Ja, der ja. Kommt dann gleich.
Ja, genau. Erstmal haben wir nochmal eine Aufteilung der Gruppe dann da drin, ne? Also Quincy und
Arthur ziehen los in andere Stadtteile, Süden und Osten, glaube ich, um da die wissen jetzt auch, was sie zu tun haben.
Ja.
Einfach nicht nur suchen, sondern auch, die legen da die Häuschen rein.
Ja.
Und im Haus selber, während die unterwegs sind, erzählt dann halt Van Helsing so ein bisschen, dass er dieser Dracula als Kind.
Genau.
Metapher.
Genau.
Was wir ja eben schon besprochen haben. Und dann kommt auch recht schnell ein Telegramm. Und offensichtlich sind die Telegramme wirklich, wirklich schnell in dieser Zeit.
Ja.
Also unmittelbar sagt dann Mina, hier, pass auf, Leute, der ist unterwegs.
Weil, ja, plötzlich schreibt dann Mina bei WhatsApp. Also, hier, ich habe da gesehen aus Carfax.
Ja, ja, genau. Ja. Nee, aber sie hat zumindest beschrieben, dass Dracula in Haus Carfax reingegangen ist. Aber da hatten die ja die Kisten schon sterilisiert
ja.
Und gesegnet. Und da ist er ja schnell wieder abgehauen. Und scheint, und das war, glaube ich, so eine Theorie von ihr, so eine Runde zu gehen, um seine Verstecke abzulaufen, um zu gucken, welche jetzt noch da sind und welche nicht.
Hm.
So, und das hatte so ein bisschen so ein Knappheitsmoment, ja, so, die sind da, auf jeden Fall in einem Versteck, Arthur und Quincy sind auch in den Verstecken, also es wäre möglich, dass das jetzt wie so eine Spirale zieht sich dann so zu und man trifft sich dann im Haus Carfax, was ja dann so war, tatsächlich,
genau. Und währenddessen hast du aber eine enorme Spannung da drin, ne?
Ja.
Also zum einen durch das Telegramm, was die Ankunft von Dracula irgendwie ankündigt schon. Und zum anderen aber auch durch diese minutiöse Beschreibung von Van Helsing, der ja sagt, ja warte mal, also das Telegramm ist jetzt angekommen, ne? Das heißt, es hat so und so lange gebraucht bis zu uns hierher, ne?
Ja.
Das heißt, Dracula, Mina hat gesagt, er ist Richtung Süden gegangen, ne? Dann müsste er ja über den Fluss, aber das geht ja nicht, weil stehendes Gewässer und so.
Ja,
ne?
Genau.
Das heißt, er muss den Weg nehmen und dann müsste er ja dann ungefähr ankommen, so nach dem Motto, ne? Und so.
Ja.
Und dadurch hat das so eine totale Erfahrbarkeit von Zeit und man hat wirklich auch, es kommt ja dann dieses Klopfen an der Tür, dieses erste, und man denkt sich, okay, ist jetzt Dracula oder ist es die andere Truppe sozusagen?
Ne? Es gibt ein Spiel, so ein Brettspiel, es heißt Scotland Yard und da spielt jemand Mr. X und die anderen sind die Polizisten und Mr. X ist im Grunde auf der Flucht vor der Polizei und kann sich bestimmte Züge lang unentdeckt bewegen und manchmal muss der auftauchen, um sich zu zeigen und dann taucht er wieder unter. Und da hast du auch so eine Karte von London von oben drauf, wie der dann quasi, man weiß nur, okay, fährt er mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Zug und damit kann man dann ableiten, wo der gerade ist.
Ja.
Und dieses Gefühl hatte ich dann in dem Moment da. Das ist wie so, wenn im Film eingeblendet wird, Off-Text, er erzählt so und so und man sieht so Wege, Markierungen in Karten eingezeichnet, wie er sich so bewegt.
Ja.
Das fand ich ganz geil irgendwie. Es hatte irgendwie so eine Geschwindigkeit, so eine Dringlichkeit, auch wenn es Briefe waren. Also wir reden hier immer noch vom langsamsten Medium überhaupt.
Ja, stimmt. Richtig.
Und trotzdem konnten wir und gerade durch Van Helsing nachvollziehen, wo er jetzt gerade ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das ist natürlich der Peak von logischem Denken. Ne? Er ist Haus und kriegt die Nachricht und bringt quasi alles, was er weiß, in einen Zusammenhang mit dem Wissen, was wir ja auch schon wissen, aber nur so random aufgelistet und sagt, Leute, jetzt wird's wichtig.
Ja.
Jetzt ist die Klausur dran für das, was wir das ganze halbe Jahr vorher gelernt haben.
Ja.
So, bitteschön, wendet es an.
Und das auch spannend als jemand, der ja im Gegensatz zu den anderen gar nicht aus London kommt, sondern ja aus Amsterdam. Ne? Das heißt, der auch eine gewisse Vorbereitung wohl reingesteckt hat wahrscheinlich und das so genau dann wiedergeben kann, wie Dracula sich bewegen muss.
Ja, perfekte Orientierung in Ort und Zeit.
Ja.
Gerade was diese Flut und Ebbe-Kram angeht.
Ja, absolut. Ja, und dann kommt er irgendwann. Ne?
Ja, das heißt, haben jetzt ein paar Minuten Zeit, um sich darauf vorzubereiten.
Ja.
Und die Vorbereitung beläuft sich im Grunde nur darauf, dass sie sich irgendwie vor der Tür positionieren.
Mhm. Genau, richtig.
Mehr war es ja nicht.
Mehr war es nicht,
ja.
Koordiniert von Quincy Morris.
Oh ja, stimmt, der hat in dem Moment
seinen großen Augenblick.
Ja, genau. Der hat unabgesprochen, intuitiv in dem Moment das Kommando übernommen.
Ja.
Das muss man einfach mal sagen. Das wurde auch im Buch gewürdigt.
Ja,
muss man auch sagen, dass er da offensichtlich weiß, was er zu tun hat und keiner hinterfragt das.
Ja.
Nicht mal Van Helsing oder alle, die sagen, ja gut, der Mann nimmt das jetzt. Ja, der hat die Flinte in
der
Hand.
Der heimliche Held dieser Geschichte im Endeffekt. Das
ist unser Sam.
So schön, wenn, ja genau, wenn er am Ende den Pflock ins Herz reinstößt.
Das
wäre
es. Und Jonathan daneben, auch ich wollte das machen. Ja, genau. Das ist doch meine Frau.
Ich will, das ist doch meine Geschichte hier. So. Ja, genau. Ja, und dann ist der Graf da.
Und dann kommt er reingestürmt wie ein wildes Tier, faucht die an.
Erstmal ist er langsam, glaube ich, ne? Und dann mit einem Satz springt er in die Mitte des Raumes.
Das passiert ja irgendwie in der Wohnzimmer oder was auch immer. Das weiß ich nicht so richtig. Das wird nicht so richtig beschrieben.
Ja.
Und es gibt einen Kampf tatsächlich, es wird mal ein Kampf beschrieben hier,
ja.
Zwischen Jonathan, der wohl recht gut mit dem Messer umgehen kann, woher auch immer. Also der ist nicht nur so, dass der einfach so zuhackt, weil ich habe ein Messer oder so zusticht, sondern der wirkt schon recht behende damit.
Das ist ja Bürojob, das heißt, er muss viele Briefe aufschlitzen. Ach so, vielleicht
Brieföffner.
Brieföffner, vielleicht.
Kunst draus gemacht.
Die Fähigkeiten. Ja, genau.
Aber es bringt nicht viel.
Ja.
Es bringt nicht viel, weil im Grunde Dracula ist zu schnell und zu unverletzbar und unverwundbar in dem Moment.
Mhm.
Und bricht sich wieder Bahn. Er kann sich ja nicht verwandeln.
Ja.
Sondern er bricht sich Bahn durch die Gruppe durch, so habe ich es irgendwie verstanden,
ja.
Zur Vordertür raus.
Genau. Beziehungsweise in so einen Innenhof springt er. Ich weiß gar nicht, ob es die Vordertür war. Ich habe das so verstanden, dass er sich durchbricht sozusagen und dann ein Fenster sieht, von dem aus er in den Innenhof springen kann und dann flieht er in den Stall.
Ach, die Nummer war das. Stimmt, genau. Ja, richtig.
Schließt sich dort im Stall ein.
Nee, aber vorher sagt er ja noch was. Vorher redet er, ruft er ja noch zur Gruppe. Dass er besonders stark
ist,
und hier, ihr könnt mir gar nichts und wenn ich euch in die Finger kriege und so weiter und so fort.
Genau, das sagt er dann draußen, während die Gruppe aus dem Fenster rausschaut,
bevor er
in den
Stall
geht.
Genau.
Ja, jetzt haben wir es geordnet. Sehr schön, genau.
Ja.
Richtig. Und das ist im Prinzip auch nochmal so eine, also ich habe jetzt den Wortlaut hier nicht genau, aber für mich war das so eine Wiederholung von dem, was wir davor schon im Prinzip an Aussage hatten in einer gewissen Weise, ne?
Ja, also, aber mit einem anderen Touch.
Ja.
Weil die Gruppe ist ja da in der Haltung, wir gehen jetzt den Fuchs jagen. Wir gehen jetzt aktiv auf Jagd. Mhm. Ja, wir verstopfen alle Löcher, dann kommen mal so ein paar Jagdfachbegriffe von Van Helsing, um den Löcher zum Bau irgendwie zu verstopfen, um die Eingänge zu minimieren, ja, um den so ein bisschen zu kontrollieren.
Ja.
Und im Grunde, das haben sie ja getan. Und das mit dem erhofften Ziel auch.
Ja.
Ja, es gibt ja nur noch das jetzt hier und die eine Kiste.
Genau.
Ja. Und zwar droht Dracula.
Ich habe den Wortlaut hier, ich kann kurz vorlesen.
Oh ja, bitte, mach mal.
Ihr habt gedacht, mich überlisten zu können. Ihr, da steht ihr da mit euren blassen Gesichtern in einer Reihe wie die Schafe. Ich will euch noch zu schaffen machen, euch allen. Ihr glaubt, ihr habt mir meinen Ruheplatz genommen. Ich habe ihrer noch mehr. Meine Rache hat erst begonnen. Ich habe sie auf Jahrhunderte verteilt und ich habe die Zeit auf meiner Seite. Eure Frauen sind jetzt schon mein. Durch sie sollt ihr und andere auch mein werden. Meine Kreaturen, wie meine Befehle ausführen und meine Schakale, wenn ich speise. Pfui.
Das hat, irgendwie gibt es da so eine, keine Tonbildschere, aber so ein, das, was er sagt, hat ja Hand und Fuß. Es stimmt ja wirklich. Mhm. Im Grunde hat er Zeit.
Mhm.
Wenn den niemand stört oder irgendwas, dann könnte er das einfach aussitzen. Mina ist in seinem Bann, fertig.
Ja.
Ja. Den Rest macht Mina von mir aus. Mhm. Egal, wo der ist und der kann sich auch ein bisschen zurückziehen, der kommt wieder. Der hat da jetzt gar nichts.
Ja.
Und gleichzeitig wirkt es aber wie so einer, so ein geschlagener Bully in der Schule, der dann auf dem Boden sitzt und die Nerdgang ist drumherum und der Bully immer noch sagt, ihr kennt mir gar nichts, ich kriege euch trotzdem, weil ihr scheiße seid. Ja. Weißt du, so einer, der sagt, okay, geht's mit einfach.
Ja, ja.
Behalt noch ein bisschen Würde.
Ja.
So wirkt dieses, ich bin zwar auf der Flucht, aber gleichzeitig greift er die noch an. So,
ja, genau.
Hey.
Ja,
also, ich laufe nicht weg, weil ich Angst habe, sondern ich laufe weg, um mein Wort zu bereiten.
Ja, richtig. Ja. Ist eigentlich gefühlt schon geschlagen, aber man muss nochmal sagen, ich bin eigentlich der hier die Oberhand hat.
Ja, genau.
Bedient ja wieder die Tiermetapher, die Schafe sind die anderen, ne? Während er so der Wolf und so. Ne? Und genau, also dieses Herrschaftliche muss hier auch wieder
Er muss die weiterhin abwerten. Ich meine, er hätte ja auch einfach gehen können. Wäre kein Problem gewesen, aber das geht nicht, weil dann wäre er ja das geflüchtete Tier und Er flüchtet nicht.
Richtig.
Er geht aus freiem Willen.
Ja, ganz genau, richtig, ja. Und auch das, ich habe das zu Beginn des Romans nicht mit ihm verbunden irgendwie so, ne? Dieses, da ist wirklich noch dieses Edle und dieses Spielerische, dieses über allem Stehende irgendwie, dieses, ja, ich lasse den Jonathan hier im Schloss rumgehen, da kann eh nichts machen, so, ne? Und ich spiele so ein bisschen mit dem, ich tue so, als wäre ich nett und so, ne? Und diese Souveränität, die ist jetzt, die hatte er in der letzten Begegnung noch, aber auf eine andere Art und Weise, irgendwie einfach durch seine Statur, durch diese Macht, die dort drin steckt. Und hier ist das gefühlt weg, ne? Er ist wirklich geschlagen, aber muss das nochmal verbal produzieren, dass er Herrscher ist, sozusagen. Aber eigentlich, aber eigentlich wirklich als Statur oder als adlige Persönlichkeit oder was weiß ich, repräsentiert er das in dem Moment gar nicht mehr. Das ist wirklich so ein geschlagenes, wirklich ein geschlagenes Tier, was aber die Fähigkeit hat, wie ein Mensch zu sprechen. So, ne? Und muss das nochmal so produzieren.
Und gleichzeitig, ich wiederhole es nochmal, stimmt das ja, was er hat. Also die Drohung stimmt ja wirklich. Ich hole euch alle. Ist mir völlig wurscht. Ihr seid tot und in 500 Jahren erinnere ich mich gar nicht mehr an euch.
Genau, aber das muss er wirklich sagen. Wir haben ja wirklich jetzt die ersten Passagen, die wir überhaupt von ihm redend bekommen haben, seit Ewigkeiten, seit dem Beginn eigentlich. Ne? So.
Ja, stimmt.
Ne? Der hat da zwischendurch nicht mal eine Passage gehabt. Da taucht er immer mal wieder auf, so als Gespenst in der Entfernung, wurde mal gesehen in Straßen
so und so.
Genau, aber er hat es gar nicht nötig, irgendwie was verbal zu kommunizieren. Aber das ist jetzt, diese Notwendigkeit besteht jetzt sozusagen, ne? Und das merkt so, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Machtverlust, den er jetzt so gegen Ende dieses Romans langsam erlebt.
Den hat er auf jeden Fall.
Ja, er ist physisch präsent.
Ja, ja.
Präsenter, aber seine Macht schwindet damit einher.
Und sie haben ihn natürlich in einer Zeit erwischt, in der er sich nicht verwandeln oder verdünnisieren kann.
Mhm.
Ja, er kann ihn nicht einfach so magisch wieder irgendwie entkommen. Und nee, der Typ muss fliehen, wie jeder andere Strohdieb da irgendwie fliehen muss.
Ja. Genau. Aber selbst wenn er ihn in voller Gestalt entgegentreten würde, sozusagen, müsste man ja eigentlich, okay, Van Helsing müsste theoretisch nur eine Hostie hochheben und die Geschichte ist schon wieder gelaufen, weißt du, oder ein Kreuz oder was.
Ja,
weiß ich, ne?
Genau.
So. Das heißt, im Prinzip kann dieser Gänger jetzt gar nichts mehr. Es geht jetzt darum, ihn in die Ecke zu drängen. Das wird ja auch durch dieses Bild mit den Kisten gut symbolisiert, dass er immer weniger Unterschlupf hat und so weiter und so fort. Und er hat jetzt im Prinzip keinen Weg mehr oder keinen Punkt mehr, an den er gehen kann, außer diese letzte Kiste, die irgendwo ist, was wir am Ende dieses Kapitels jetzt hier dann noch erfahren und dann später. Ja.
Ja, und so richtig befriedigend ist es für keinen dort gewesen. Also weder für Dracula, natürlich nicht. Das war ein Scheißtag für den. Hat alles verloren. Mhm. Und für die Gruppe ja auch nicht, weil die sind ja eigentlich mit der Erwartung rangegangen und das haben sie ja ständig sie wurden ja nicht müde, das irgendwie so als Haltung zu präsentieren. Das ist jetzt, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Das ist jetzt das Finale. Das ist jetzt das Ende. Das ist das endgültige Aufeinandertreffen und die große Vernichtung von Dracula.
Ja.
Ja? Mit dieser Haltung sind sie ja quasi in den Tag gestartet. So,
genau.
Heute bringen wir es zu Ende. Ja. Ja. Nee, machen sie nicht.
Ja.
Einfach nicht. Und sie waren so ein bisschen, ja, das war so ein bitterer Sieg irgendwie so ein bisschen. So.
Aber Van Helsing ist ja zufrieden, ne? Er sagt ja, also Van Helsing sagt ja, wir haben etwas gelernt, sogar viel.
Ja.
Trotz seiner vielen wilden oder trotz seiner wilden Worte fürchtet er uns doch. Er fürchtet die Zeit, er fürchtet den Mangel. Und das ist ja etwas, was im Prinzip das widerspiegelt, was wir gerade gesagt haben, ne? Und diese vielen, diese wilden Worte, die hier beschrieben werden, allein die Tatsache, dass er sie ausspricht.
Ja.
Zeigt, dass er Angst hat, dass diese Notwendigkeit jetzt besteht. Ne? Ja. Und das gibt Van Helsing sozusagen die Information, ist klar, er hat Angst davor, dass die Zeit vergeht, dass er Mangel an Blut hat und so weiter. Er muss das irgendwie verbal produzieren, dass er immer Macker ist sozusagen. Mehr kommt da aber nicht mehr. Physisch kann der uns im Prinzip gar nichts mehr. Er muss im Prinzip immer fliehen, wenn er auf uns trifft. Das ist jetzt zweimal passiert. Ne?
Zweimal.
So, genau.
Und in beiden, es waren zwei sehr unterschiedliche Situationen. Einmal konnte er sich verwandeln, weil es nachts war und Mond und so ein Kram und der andere nicht. Und am Ende ist es egal.
Genau.
Ist egal, ob er jetzt sein Magier Tamtaramta da irgendwie rausholt, weißt du so, ich kann mich im Nebel auflösen oder im Mondlicht auflösen. Ist egal.
Ja, genau.
Ist egal. Wir jagen dich trotzdem.
Richtig, ja. Und diese Fluchtsituation von Dracula, die geschehen in dem Bewusstsein, dass Dracula weiß, was sie alles über ihn wissen. Weißt du? Also, er weiß ja, okay, die wissen jetzt, dass sie meine Kisten präparieren müssen, damit ich fliehen kann. Sie wissen, dass ich mich nicht verwandeln kann. Sie wissen, im Prinzip wissen die alles über mich, ne?
Ja.
Und der einzige Ausweg ist eigentlich, nochmal so ein bisschen einen auf großer Macker zu machen verbal, aber eigentlich kann ich nur weg. Eigentlich muss ich nur fliehen. Oder kann ich nur fliehen.
Ja, und zwar ganz weg. Also nicht mal nur irgendwo hier, ich suche mir eine ruhige Gegend hier in Ostengland, sondern genau. Nee, ich verpiss mich jetzt hier.
Ja, genau. Okay,
ciao, das war's. Richtig, das war, hat ja nicht funktioniert.
Genau, also das ist ja wirklich quasi das Ende dieses Kapitels, ne? Dass er muss wirklich aus London weg und raus.
Ja, und da hat ja Mina die Idee gehabt, ne? Du, also Verbindungen können ja auch in zwei Seiten funktionieren.
Ja.
Nicht nur von ihm zu ihr, sondern auch andersrum. Ja. Und das ist natürlich clever, weil welche Verbindung hat man denn so? Also wenn man so in sich geht, ist natürlich Hypnose, ne? Dass man so sagt, okay, ich gehe mal weg vom Bewusstsein, gehe so ins Unterbewusste rein und mal gucken, wo wir uns da wiederfinden.
Ja, auch das wieder ein Akt des Nachdenkens, ne? Also dieses, okay, wenn da eine Verbindung zwischen mir und ihm ist und wir bekommen ja relativ wenige Einblicke in Minas Innenleben, wie sie sozusagen diese Verbindung zu Dracula hat, sozusagen. Aber irgendwas scheint da ja zu sein und sie ist intelligent genug, das einzuordnen und jetzt für sich zu nutzen und ja, diese Verbindung zu Dracula herzustellen.
Aber auch irgendwie sich selber aufs Spiel zu setzen, weil wir wissen ja nicht, was die Leute von erstmal Hypnose halten und in welcher Form das auch irgendwie gefährlich sein könnte, wenn vielleicht Dracula merkt, oh, da ist jetzt jemand bei mir in meinem Verstand.
Ja, total.
Das hätte sich ja auch negativ auf Mina auswirken können, wenn er dann plötzlich mit einer gewaltigen mentalen Energie oder irgendeinem so Kram nach ihr ruft plötzlich oder sie dafür bestraft, dass sie das tut und so.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass dieser Hypnose-Trick, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal, vorher nicht schon angewandt wurde, ne? Weil das ist ja jetzt wirklich eine Situation, in der gar kein Anhaltspunkt vorhanden ist, wo diese letzte Kiste sein könnte. Und das wäre ja im Prinzip der einzige Weg herauszufinden, wo sich Dracula potenziell aufhalten könnte, ne?
Genau.
Ich weiß nicht, ob sie das vorher vielleicht innerlich schon mal bedacht hat oder so. Wir hatten jetzt lange keinen Tagebucheintrag mehr von ihr. Aber auf jeden Fall kommt sie jetzt auf diese Idee und wieder benutzt ihren Verstand einfach, ne? Also ordnet das richtig ein und denkt nach und ist rational.
Ja, also Hypnose war ja vorher kein Thema. Das kam, glaube ich, nie, kam wurde nie erwähnt. Ja. Und dass Van Helsing das einfach so machen kann, hat er das vielleicht mal am Anfang in dieser Vorstellungszeit von Van Helsing erzählt, dass er das machen kann? Aber woher wusste sie, dass Van Helsing das hypnotisieren kann? Egal, wir werden es nicht rausfinden.
Also wenn du das weißt, wird es ja in irgendeinem Schriftstück festgehalten worden sein und die hat sie ja...
Nee, es war jetzt eine Frage.
Ach so, ach
ob
so.
Ob das so ist, also. Es kann ja sein, dass es in so einem Nebensatz am Anfang erwähnt wurde. Weißt du, wir haben ja immer so schemenhafte Vorstellungssituationen gehabt von Van Helsing durch die anderen Leute. Und vielleicht stand da mit drin, dass er auch hypnotisieren kann oder in der Hypnose gelehrt ist oder was weiß ich. So.
Erinnere mich zumindest nicht dran.
Okay. Also, ja, genau, dann finden sie raus, okay, das Ding, die Kiste steht auf dem Schiff und dieses Schiff setzt jetzt ab, aber auch da, erstmal, müssen jetzt nicht sofort gleich los, wir haben ein bisschen Zeit, weil eh die losfliegen, dann brauchst du die Flut und was auch immer noch. Aber auf der anderen Seite fragt sich dann Mina tatsächlich, also zu Recht auch erstmal, warum denn jetzt den eigentlich überhaupt noch jagen? Ja, also warum, der ist doch jetzt weg, wir haben doch gewonnen. So. Und dann kommt das rein, was ja eigentlich Dracula gesagt hat. Der gesagt, Leute, ich habe so viel Zeit. Ja, alles steht auf meiner Seite. Ich kann mich hier, ich habe hier meine Verstecke auf der ganzen Welt wahrscheinlich oder Umgebung oder so. Wir betreiben jetzt mal ein bisschen. Und ich komme einfach wieder.
Ja, genau.
So. Und das ist dann das Argument, was Van Helsing zu Mina hat. Plus, du, Mina, pass auf, Fräulein. Du stehst in seinem Bann, ja? Also du bist immer noch in Gefahr. Nur weil der jetzt nicht da ist, heißt das nicht, dass sie jetzt da irgendwie aus dem Schneider ist.
Genau. Also sie hat dieses Maya jetzt am Kopf, was durch die Hostie.
Ja, genau, stimmt, ja.
Ne, also Van Helsing wollte ja eine Hostie auf ihren Kopf legen, um sie zu schützen. Und dann stellt sich raus, ach nee, sie ist ja in der Transformation zur Vampirin anscheinend schon so weit fortgeschritten, dass ihr das aktiv schadet. Und dieses Mal reingebrannt hat. Und es ist ja dann die Rede davon, dass dieses Mal potenziell verschwinden und heilen könnte, wenn Dracula getötet wird. Das wird zumindest angedeutet. Und das ist so ein bisschen das naheliegende Motiv, dass sie sich nur aus diesem Bann oder dass sie nur aus diesem Bann befreit werden kann, wenn Dracula tatsächlich vernichtet wird.
Ja, und als sie dann bewusst wird, was Van Helsing sagt, dass sie im Grunde weiter in seinem Bann steht und auch sterben wird, wenn er nicht hier in der Stadt ist, fällt sie in Ohnmacht.
Genau, richtig. Damit endet das.
Und damit endet dann das Kapitel.
Richtig.
Oder auch unsere Sendung.
Ja, mehr oder weniger, ja. Beziehungsweise, Es ist ja auch noch dieses weitere Motiv, es geht ja hier auch viel um Leben nach dem Tod und so weiter und so fort, ne? Also ich glaube, selbst ihr Tod, wenn sie nicht vollständig zur Vampirin werden würde, ist sie quasi gebrandmarkt auf eine Art und Weise, dass sie vielleicht auch so nicht in den Himmel kommen könnte, wenn dieses Mal nicht verschwinden würde, ne? Das wäre jetzt auch noch so eine Lesart.
Ja, es ist halt einfach nicht nur ein Biss.
Ja, ja,
genau. Also ein Biss im Körper, sondern vielleicht auch, Achtung, jetzt wird's poetisch, ein Biss in der Seele.
Ah ja, sehr schön. Stark, Olli. Willst du nicht auch mal ein Buch schreiben?
Ja,
was
wir, mach ich auch. Ich schreibe mir das mal auf.
Ja, Biss in der Seele. So heißt das Buch dann.
Ja.
Biss in der Seele. Ja, Ollis Vampirroman.
Nein, Seelenbiss.
Ja, genau.
Da gebe ich mir noch einen guten Namen.
Ja, mach das. Ja, genau. Und damit endet dieses Kapitel. Genau. Ich habe gar nicht mehr so viel.
Nee, ich habe gar nichts mehr.
Ah, sehr schön. Passt das, ja.
Ja, wunderbar. Gut. Den Ausblick hatten wir ja schon so ein bisschen. Also wir könnten vielleicht nochmal drauf gehen. Also verlässt er London oder kriegen sie noch?
Also jetzt bin ich wirklich in dem Punkt, wo ich weiß, wie es ausgeht.
Ach, du weißt, wie es ausgeht. Okay, ja. Dann sag's nicht. Ich glaube ja nicht, dass sie London verlassen, weil das würde, glaube ich, noch was Größeres aufmachen, weil wie sollen die Leute jetzt, gibt es jetzt noch einen Schiffkampf auf dem Meer oder irgend sowas, weißt du? Es kann tatsächlich sein, dass es so ein Finale auf dem Schiff gibt. Mhm. Vielleicht steht das zum Schluss in Flammen und er verbrennt darin oder irgend sowas. Ich glaube nicht mehr, dass jetzt, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch 2, also 100 Seiten etwa vielleicht.
Einer ist schon noch Raum, ne?
Ist noch ein bisschen Raum, aber weiß man ja nicht. Manchmal wird das ein bisschen angedickt durch Beschreibungen und ein bisschen Worldbuilding und Fluff so.
Ja.
Einer geht noch drauf. Ich glaube immer noch, dass Quincy Morris drauf geht.
Ich glaube, die These bis zum Ende, bis der letzte Satz dieses Buches gelesen ist, glaubst du daran? Und wenn es am Ende einfach so, übrigens, Quincy Morris ist dann gestorben, seine Verletzung, die er im Kampf fortgetragen hat.
Nein, wir können auch einfach das Buch so lesen, als gäbe es Quincy Morris gar nicht. Das ist nämlich nur eine Einbildung der ganzen Gruppe.
Richtig.
Oder so.
Ja, ja.
Ich glaube, der geht noch drauf und dann wird das jetzt auf den letzten Kampf hinauslaufen. Mit vielleicht noch so ein bisschen, was mit Mina passiert. Vielleicht wird sie noch ein bisschen weiter auf die Seite zu Dracula gezogen. Und es gibt noch so ein, oh mein Gott, und Jonathan auch, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm. Und das macht das so ein bisschen dringlicher. Und jetzt müssen wir uns beeilen, ja. So.
Ja.
Mina selber wird, glaube ich, nicht aktiv am Kampf teilnehmen.
Das, ja. Also als ich gerade gesagt habe, ich weiß, wie es endet, habe ich ganz schön den Mund voll genommen. Ich sag mal so, ich kenne die Örtlichkeit. So ungefähr.
Ach
also,
so.
Also lustigerweise.
Aber es wird nicht Piccadilly sein.
Nee.
Nein.
Lustigerweise, es gibt ja relativ viele Verfilmungen von diesem Stoff schon. Und die ich kenne, eint so ein bisschen die Örtlichkeit. Aber wie das aufgearbeitet wird und wer da alles teilnimmt, das variiert immer mal. Deswegen kann ich das tatsächlich nicht sagen.
Ach so, okay.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Mina in diesem Kampf nicht aktiv mit teilnimmt.
Vielleicht ist es auch einfach nicht das Schiff, sondern irgendwas anderes. Aber wir haben doch keine andere. Na gut, vielleicht wird eine neue eingeführt. Irgendwie sowas wie die St. John's Church oder irgendeine Kirche, da kann er auch nicht rein.
Müsste ja heiligen Boden betreten. Ja. Das müsste niemand reinlassen auch. Irgendein Priester, der sagt hier, wenn er sich ausgibt als ein Bettler oder so.
Ja, ich glaube, so viel passiert jetzt nicht mehr. Und ich glaube, also mein Eindruck, pass auf, wir haben jetzt noch zwei Folgen. Mhm. In den Kapiteln das nächste Mal wird das passieren, was passiert?
Ach so, du willst es jetzt wirklich detailliert, was?
Nein. Und danach gibt es sowas wie so ein Epilogs-Ding nochmal. Ja, so, vielleicht kommt Van Helsing da nochmal zu Wort, erzählt uns, was er vorhat, mit den ganzen Aufnahmen, dass er vielleicht das als Buch binden möchte oder sowas. Voilà.
Mhm.
Was vielleicht mit Jonathan und Nina passiert, vielleicht so was passiert danach, Ding.
Mhm.
Ja, das große Begräbnis von Quincy Morris oder so. Ja.
Wovon wir alle ausgehen, ja. So als die große Helden, eigentlich große Heldenfigur dieser Geschichte.
Naja.
Also falls Quincy Morris wirklich sterben sollte, glaube ich nicht, dass wir eine große Begräbnisszene von ihm bekommen. Dafür ist der Charakter
einfach zu unwichtig.
Wird nicht ausdifferenziert genug behandelt, ja.
Ja, okay.
Ja. Vielleicht wird er noch wichtig, keine Ahnung. Gerade im Kampf erscheint ja irgendwie so, die gehen ja. Na, wobei, das würde ich auch nicht sagen. Ne? Ich wollte gerade sagen, er hat ja so diese militärische Erfahrung anscheinend irgendwie und ist vielleicht tatsächlich im Kampf gegen Dracula dann wichtig aus so einer kampftaktischen Perspektive. Aber auch da, also die haben sich ja so ein bisschen vor diesem, also in Piccadilly im Haus so ein bisschen eingereiht, aber so richtig einen Plan hatten sie auch nicht wirklich. Ne?
Löwen
also,
kann er jagen, aber Dracula nicht.
Ja, also man könnte sagen, auch da ist er ja nicht wirklich ja, nützlich in Anführungsstrichen jetzt gewesen, ne? Also als physische Präsenz natürlich irgendwie, aber nicht als intellektueller Anker dieser Gruppe,
um das mal so zu sagen. Emotionaler auch nicht.
Emotionaler auch nicht, ne. Ja.
Okay.
Ja, wir sind alle gespannt, was mit Quincy Morris passiert.
Auf jeden Fall. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke.
Wir hören, lesen das nächste Mal.
Kapitel 24 bis 26.
Oh ja, das ist schön.
Kurz vorm Ende.
Kurz vorm Ende.
Vorletzte Folge.
Gut, dann viel Spaß beim Lesen oder nicht lesen. Dann freut euch drauf, was wir in 2 Wochen gelesen haben werden, Futter 2. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal, ciao.